Wer redet, ist nicht tot.
Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, ironisch-modernen, geilobahnen Unterhaltungsmatinee mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet und wenn, dann überhaupt nur die, die an fragen@vrind.de geschickt werden. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
Irgendwann werde ich das auf einen Atemzug schaffen, aber da muss ich, glaube ich, vorher noch mal so ein paar Hübe Asthma-Spray mir...
Ja, oder einfach so am Heliumballon. Hast du das schon mal probiert? Das solltest du mal machen.
Ich habe schon mal eine ganze Radiosendung auf Helium moderiert. 4 Stunden
Echt?
Lang.
Aber das Intro auf Helium, wie geil wäre denn das?
Ja, müsste ich mir mal Helium besorgen. Wo kriegt man denn so
oder,
Helium?
Oder wir spontan müssen, Helium? Keine Ahnung, aber ich wette, dass in der Hörerschaft irgendeine Quelle sich auftun wird. Und wir müssen das dann zu einem historisch bedeutsamen Moment einsetzen. Das ist natürlich jetzt scheiße, weil wir sind gerade in einem historisch bedeutsamen Moment. Also während wir diese Sendung aufnehmen, warten wir...
Du meinst, weil ich gestern geheiratet habe?
Ja, hör mal, es gibt so viele historische Momente. Genau, erstmal herzlichen Glückwunsch an den,
schönen Dank.
An den Bräutigam. Nee, warte, du bist ja nicht mehr Bräutigam. Man ist ja Bräutigam nur während der Zeremonie oder während man diesen Tuxedo anhat. Und danach ist man einfach nur Ehemann.
Ach Gott, das ist jetzt auch irgendwie enttäuschend. Naja.
Ja, aber sag mal, also das interessiert mich jetzt tatsächlich viel mehr als Biden versus Trump.
Ach, das interessiert mich gar nicht. Ich habe sogar, also ich habe sogar auf Twitter habe ich sogar die Keywords Trump und Biden einfach gemutet, damit ich von diesem ganzen hysterischen Rumgegackere gar nichts mitbekomme.
Du, weil, das habe ich auch allerdings schon vor 2 Jahren. Also ja.
Ja, nee, so ein bisschen will ich ja schon mitkriegen zwischendurch, aber es gibt dann immer so Momente, wo dann alles so hochdreht und jeder noch was dazu sagen will und so, und das ist mir mittlerweile zwider. Ich habe ein paar Jahre länger gebraucht als du, bis es mir zwider geworden ist, und mittlerweile geht mir das so auf die Ketten, dass immer, wenn irgendwo ein größeres Ereignis ist, ich sofort so 3-4 verschiedene Schlagwörter einfach mute für einen Tag oder eine Woche. Und dann so gut wie nichts mitkriege. Das ist echt immer ganz
nett. Da bist du wieder in der normalen Welt unterwegs.
Genau.
Mehr oder weniger normal. Ja, ja. Ja, also viel mehr als das interessiert mich gerade natürlich. Wie heiratet es sich unter Corona-Bedingungen? Wie war denn das so?
Naja, du kannst halt, also die Idee war ja ursprünglich mal, das Ganze im Sommer zu machen und eine ordentliche Party und tralala, ne? Und dann brach die Pandemie über uns herein und du konntest es überhaupt nicht machen. Also heiraten ging halt gar nicht. Also Anmeldungen zur Eheschließung gingen nicht. Die haben halt nur die alten Anmeldungen abgearbeitet und haben gesagt, so jetzt erstmal kommt hier keiner rein. Und dann gab es halt wieder Termine. Und dann kannst du halt nicht so schön hingehen und sagen, so wir würden gerne dann und dann und dann, ne, so schön Datum aus, so 5.5.55 oder so. Sondern die sagen dann, ja okay, da könnten wir noch, da könnten wir noch, da könnten wir noch. Ja, und dann guckst du halt, wo du Zeit hast. Wir durften 9 Leute mitbringen ins Standesamt.
Wow, doch so viele.
Was wir nicht gemacht haben, also wir waren dann tatsächlich die zu Trauenden, 2 Trauzeugen, 2 Kinder und die Standesbeamtin halt. Und dann ist das so, ich vermute mal, das war jetzt nichts Besonderes. Also sie meinten dann, die haben uns dann auch die Masken abnehmen lassen in diesem Trauungsraum. Der war relativ groß, ordentlich belüftet und irgendwie, ja, ne, ist das Ganze halt dann doch einigermaßen unfeierlich gewesen. Das ist, glaube ich, der
wesentliche Unterschied. Habt ihr euch denn schick angezogen?
Nö. Ich weiß, war in Kreuzberg.
Also du nicht. Von Katrin, der Kader habe ich ein Foto gesehen, wo sie so ein schönes weißes Ding anhat.
Seidenbluse, ja, genau.
Ja.
Ja, nee, also ich bin eigentlich...
Du im Kapuzenpullover.
Nee, das nicht. Ich hatte schon einen Strickpullover an.
Strickpullover mit Strickpullover. Genau, Weihnachtsmuster mit so einem Rentier. Nee. Geht da jetzt schon los wieder?
Nee, das dann nicht. Aber es war halt saukalt morgens und ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und war dann so dick angezogen. Also hab mich dick angezogen und hab irgendwie, ja, es war irgendwo, also es war sehr unfeierlich, muss ich sagen. Das dann schon. Und das letzte Mal, dass ich an der standesamtlichen Trauung teilgenommen habe, war es schon ein bisschen feierlicher. Also es ist halt leer, ne? Da laufen keine Leute rum, da ist sind halt ausgestorbene Büroflure und eine Standesbeamtin. Tja.
Ja, also kann man davon ausgehen, dass ihr dann auch... Unter, Corona-Bingo. Also ihr habt auch danach keine Feier mehr angeschlossen, oder doch? Habt ihr da noch ein bisschen?
Nee, wir, also der vorm Standesamt ist so ein so eine Picknick-Ecke, weißt du, so ein großer Holztisch mit so zwei Holzbänken, so wie im Wald, ne, wo so Grillhütte und sowas, nur halt dann vorm Standesamt. Und wir waren ja halt nur 6 Leute und hatten ein bisschen Kuchen und Christoph, also mein Trauzeuge, hat 2 Flaschen Champagner mitgebracht. Ja, dann haben wir uns da morgens um, wann denn die Trauung war, um 10, ich glaube, wir waren vor 11 schon wieder raus, und dann haben wir uns da morgens um 11 haben wir uns ein paar, 2 Flaschen Shampoos reingegossen, ein Stückchen Kuchen gegessen, ja, fertig.
Ich find's irgendwie total zauberhaft so.
Absolut,
das
ja.
Ist, ich find, das hat doch seinen Reiz.
Ich finde, das hat auch tatsächlich seinen Reiz, weil alles andere ist halt normal, ne? Also wir haben auch eben, einen Junggesellenabschied gemacht. Also mein Trauzeuge ist schon, Christoph ist schon einen Tag vorher, war der hier in Berlin. Und dann haben wir halt auch gedacht, so, ja, scheiße, ist halt auch, kannst halt nicht, also Kneipen sind zu, Gastronomie ist zu, alles zu. Ich habe halt auch ein Problem damit, also ich lasse praktisch niemanden in meine Wohnung, einfach um den Eintrag so gering wie möglich zu halten. So dass wir gesagt haben, was machen wir denn? Ah ja, okay, dann haben wir uns auf Campingstühle bei mir vors Haus gesetzt abends. Und Christoph hat dann Dosenbier dabei und dann saßen wir da am Junggesellenabschied auf Campingstühlen vorm Haus bei mir in Tempelhof mit Dosenbier gemacht, was irgendwie ganz lustig war. Der Nachbar kam irgendwann nach Hause und hat auch noch ein Bier abgekriegt und so. Es hat insgesamt, also ich fand auch in seiner schlichten Räudigkeit, fand ich das eigentlich ganz spektakulär.
Es ist spektakulär. Es ist genau dieser Zauber der Unverfügbarkeit, den wir heutzutage gar nicht mehr kannten. Das ist so wie im Ostblock früher, wo es ständig total unkontrolliert, also keiner konnte das vorhersehen, Stromausfälle gab. Da musste man sich eben arrangieren. Weißt du, saß man so bei Kerzenlicht, hat Karten gespielt, Picknick gespielt, auch so mit Decke im Wohnzimmer ausgebreitet, hat meine Mama immer für uns gemacht, wenn sowas mal war. Und das sind die Sachen, die in Erinnerung bleiben.
Genau. Genau, der Junggesellenabschied mit 8 Leuten oder was weiß ich, mit 5 Leuten, bei dem man durch die Kneipen zieht und dann irgendwann morgens im Kumpelnest aufschlägt, weil das der letzte Laden ist, wo es noch frischen Alkohol gibt. Da erinnert man sich vielleicht auch dran, aber doch nicht so, weil
nee, weil es ist halt so,
im November,
wie es alle
im Dunklen, machen. Genau. Und da das war schon speziell jetzt, ja. Fand ich auch ganz lustig. Und wie geht's dir so?
Ja, das ist ja wunderbar. Mir geht's total gut. Alle Veranstaltungen sind geplatzt. Yay!
Das heißt, du musst nicht unter Leute.
Ja, ich hatte da ja von Anfang an kein Problem mit. Ich meine, mir geht das schon ein bisschen ab. Ich arbeite so gerne mit Kindern. Das ist so eine enorme Glücksquelle für mich. Es macht mir einfach super viel Spaß. Und dass das jetzt alles ausfällt, ist natürlich mehr als schade. Und andererseits, hätte ich jetzt so viel Arbeit gehabt, wenn das alles stattgefunden hätte, dass ich doch froh bin, dass da so ein bisschen entzerrt werden konnte und dass ich nicht mehr so viel tun muss. Und das Geile ist, ich habe eigentlich jetzt zum Glück nicht so schlimme Ausfälle wegen den ganzen ausgefallenen Lesungen, weil ich pünktlich zum Beginn der Pandemie so einen neuen Nebenjob gekriegt habe als Übersetzerin.
Och.
Und das ist total geil. Das macht so viel Spaß.
Ja, was übersetzt du?
Sachbuchtexte. Also, Zusammenfassungen von Sachbuchtexten.
Aus welcher Sprache in welche?
Polnisch-Deutsch.
Also von Polnisch nach Deutsch.
Genau. Also okay. Es gibt doch, du kennst doch Blinkist.
Ja.
Ja, ich halte da nicht viel von, aber macht ja
solange
nichts.
Solange sie zahlen,
spielt
meinst
keine
du?
Rolle. Spielt keine Rolle. Ich arbeite jedenfalls nicht für Blinkist, sondern für ein polnisches Unternehmen, das aber etwas Ähnliches macht. Und die bringen auch Zusammenfassungen, die von ihren eigenen Leuten gemacht werden, auf den Hörmarkt, also auf so eine Hörplattform, und bieten die aber in verschiedenen Sprachen an.
Okay.
Das heißt, ich krieg's dann so Abstracts, sogenannte, also so Sachbuchzusammenfassungen zu den unterschiedlichsten Themen. Manchmal ist es echt interessant, manchmal eher nicht. So im Bereich Coaching, Business und so, das ist Bullshit par excellence. Aber das hilft mir jetzt tatsächlich über die Krise, und das ist super.
Ja, super. Das für, ja, super. Also, aber du musst auch immer noch raus, ne? Du bist immer noch im Buchladen auch, oder?
Ich bin immer noch im Buchladen, ja.
Ist das okay mit Publikumsverkehr? Weil mich würde das irre nervös machen.
Ja, am Anfang war es wirklich grenzwertig. Die Leute haben überhaupt nicht gecheckt, wie das mit dem Abstand und den Masken funktioniert. Weißt du, wo die Maskenpflicht eingeführt wurde,
ja,
da hatten die plötzlich so ein falsches Sicherheitsbedürfnis, dass sie sich gleich bei der Beratung an dich rangekuschelt haben. Überhaupt die Tatsache, dass sie sich haben beraten lassen, haben wir alle so ein bisschen als grenzwertig empfunden und mussten die immer so auf Abstand halten. Und es waren auch sehr viele Spinner dabei, die einfach ohne Maske reingepoltert sind oder mit heraushängender Nase und dann irgendwelche kruden Erklärungen dafür gebracht hatten.
Das ist auch so und geil, wenn du denen sagst, nee, ziehen Sie bitte die Maske über die Nase oder gehen Sie raus, wenn sie dir dann erklären, warum man die nicht über die Nase zieht, wo ich dann immer denke so, seid ihr blöd? Du hast gerade eine Ansage vom Hausherrn gekriegt, zieh die Maske hoch oder du kommst hier ja, nicht, genau. Was gibt's hier zu diskutieren, du Vollidiot? Ich frage, das sind genau diese Leute, die auch im Blog die Kommentarspalten so voll klatschen, wenn du irgendwie sagst so, hey geil, Windkraft hat 30% Beitrag zum Tralala, kommt garantiert irgend so ein Honk um die Ecke und sagt dir, dass Atomkraft ja viel umweltfreundlicher wäre. So ungefähr. Oder auch mal denkst du, hab ich dich nach irgendwas gefragt, was du gerade redest? Zieh die Maske hoch oder geh raus.
Ja, oder wenn die dann mit ihren Fake-Bescheinigungen kommen,
Och. Wo
dann drin steht, muss keine Maske tragen, weil, und dann steht da so ein bulliger Typ vor dir, der so wirklich die Kraft verkörpert, ja. Weißt du, der hat einfach keinen Bock drauf. Und
ja, die haben
dann
alle
kann ich halt
Bock
auch
drauf,
jederzeit also sagen, hör mal, du kannst online deine Bücher bestellen.
Genau, so. Ja. Aber machst du das dann? Also schmeißt du dann auch, wenn da so ein Knochenbrecher, wadentätowierter Knochenbrecher Aso steht und sagt, er hätte einen Attest, schmeißt du den dann raus oder
nee,
traust du dich
in diesem
nicht, weil
Fall,
er dann randaliert?
Mir ist das nur einmal passiert. Das war mit diesem Typen. Es waren da auch noch andere Leute im Laden. Ich habe es aber trotzdem nicht gemacht, weil ich so irritiert war von seiner komischen Bescheinigung. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, dass es das gibt.
Ja.
Dann haben wir gesagt, ich habe hier eine Bescheinigung, ich habe sein Buch gegeben, dann ist er wieder gegangen, ja. Aber dann haben wir halt darüber gesprochen, wie wir damit umgehen und wir sind uns eins gewesen, einig gewesen, dass wir so jemanden einfach verweisen können, also der Tür verweisen und ja. Und ansonsten bin ich hier in der Corona-Hochburg Augsburg, wo die Inzidenz. Ja, ein Spitzenreiter in Deutschland im Moment. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch, ob heute noch, aber gestern und vorgestern waren wir noch Spitzenreiter auf Platz 1 mit einer Inzidenz von 350.
Ja, nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist. Schlimm. Ich merke mir immer nur,
besser.
Schlimm. Kann ja gar nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Das gucke ich aber mal nach hier. Wo ist denn hier die Corona da? Corona-Berichterstattung, Fall im Abgeordnetenhaus bei den Grünen. Ah, die ungewaschenen Grünen, da ist ja immer, bei denen. Die ungewaschenen Grünen, das ist gut. Ich finde jetzt gerade die aktuellen Zahlen für Berlin nicht, aber es ist auch egal, weil ich habe ja auch immer noch das Glück, also dass dieses Jahr, dass ich meine Arbeit von zu Hause aus im Wesentlichen machen konnte. Ein paar Wochen musste ich in den Sender, wo dann auch ausgerechnet eine Führungskraft ohne Maske rumturnt und das begründet mit, ich habe einen Attest, also auch eins von diesen Fake-Attesten natürlich.
Ach,
also soll sie erstmal beweisen. Und normalerweise würde man ja annehmen, dass Menschen, die sagen, ich habe einen Attest, das mich von der Maskenpflicht befreit, gerade wenn sie Führungskräfte sind, sagen, okay, dann komme ich auch nicht. Ja? Also gehe mit gutem Beispiel voran.
Genau.
Diese Führungskraft jedoch rennt da mit gutem Beispiel fröhlich im quer durchs ganze Haus und riskiert im Grunde andere Leute zu infizieren. Was ich echt ein bisschen fragwürdig finde, aber das scheint irgendwie keinen so richtig zu stören außer mir. Und jetzt habe ich auch das Glück, dass ich vorerst wieder von zu Hause senden kann, damit ich mir diesen Schwachsinn auch einfach nicht angucken muss. Ich meine, ich sitze da halt durchgehend mit einer Maske, ja, weil ich die diese Schutzmaßnahmen im Sender für unzureichend halte. Sie sagen halt, wenn du an deinem Arbeitsplatz sitzt, brauchst du keine Maske. Wenn du dich aber von deinem Arbeitsplatz wegbewegst irgendwo anders hin, dann sollst du eine anziehen. Und das halte ich für nicht hinreichend, weil du hörst ja nicht auf zu atmen, nur weil du da sitzt und arbeitest. Das heißt, wenn du irgendwas zum Ausatmen hast, irgendwelche Viren, dann atmest du die auch aus und verteilst die im Raum und das sehr, sehr schnell. Und die Lüftungsdisziplin ist da auch nicht so groß. Und dann rennt noch diese Führungskraft den ganzen Tag darum und atmet. Also die muss ja nur keine Symptome haben und infiziert sein oder infektiös sein. Und dann rennt die von Schreibtisch zu Schreibtisch, wo Leute ohne Maske sitzen, weil sie es nicht müssen, und atmet dann in deren Richtung, weil sie denen einen Scheiß erzählt, der sowieso niemanden interessiert. Und da sitze ich dann wirklich, sitzt da mit meiner Maske und schüttle wirklich den Kopf und denke mir, warum pumpt ihr die Olle nicht an? Das ist irgendwie, naja. Ja, aber ansonsten, ging das Jahr eigentlich ganz gut, was diese Pandemie angeht. Ja.
Geht eigentlich, gell?
Ja. Ist halt für so Leute wie uns wahrscheinlich auch einfacher, die im Zweifelsfall auch ganz gut damit klarkommen, zu zweit zu Hause zu bleiben. Ne?
Ja, natürlich. Ja, wir sind privilegiert ohne Ende, klar.
Ich wage überhaupt nicht dran zu denken, ja, das ist, Nee, ich denke dann so in so Momenten denke ich dann halt auch immer, welcher Beruf eignet sich sonst dermaßen gut, um nicht raus zu müssen, also um nicht in die S-Bahn steigen zu müssen, um nicht mit anderen
vor
Menschen
allem,
in großen
du bist
Gruppen.
Ja, also, weißt du, irre. Und vor allem dein Beruf, das, was du machst, das ist immer noch ein performativer Beruf.
Ja.
Und er braucht ein Publikum, aber dieses Publikum ist nicht körperlich anwesend.
Genau.
Das ist perfekt.
Das ist der totale Wahnsinn. Da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Wenn du mir vor einem Jahr gesagt hättest, was macht dein Beruf so besonders oder sowas, das wäre das Letzte, worauf ich gekommen wäre.
Ja, das ist die Kakerlake unter den Berufen.
Du hörst mich tippen. Ich habe das aufgeschrieben. Eventuell ist das ja ein Sendungstitel. Ach, super. Obwohl sie jetzt gerade einen Käfer gefunden haben, da kannst du sogar mit dem Panzer drüber fahren, der geht nicht kaputt.
Echt? Was?
Ah, schön. Ach, da fangen wir mit den Fragen an, was?
Ja.
Der Hannes fragt sich, ob es die Möglichkeit gibt, länger mit einem von euch über verschiedene Themen zu reden oder zu philosophieren. Wenn ja, wann, wo, wie?
120 Euro die Stunde und Übernahme der Reisekosten. Nee, Quatsch.
Nö, wieso?
Ja, obwohl, nee, gerade sagen, eigentlich ganz, ganz gutes Geschäftsmodell.
Was heißt ganz gutes Geschäftsmodell?
Nenn mir einen Grund, warum ich mit einer wildfremden Person über irgendwas diskutieren sollte.
Weil sie dich dafür honoriert, also weil sie ein Honorar hat.
Ja, genau, das ist der Grund, so ist es. Und mich würde außerdem interessieren, was das Interesse dahinter ist. Also möchte diese Person wirklich diskutieren oder möchte sie mich nur volllabern? Denn ich bin mir sicher, dass das Volllabern von bestimmten Menschen eine Herzenssehnsucht ist von vielen. Und die würden auch dafür bezahlen, dass sie jemanden einfach ununterbrochen volllabern können.
Ja, natürlich auch mal ein interessantes Businessmodell.
Ich meine, kennst du das? Kennst du das? Jemand stellt sich vor dich und labert dich voll. So 20 Minuten später sagt er, boah, ich liebe das, mit dir zu reden. Du bist so eine tolle Gesprächspartnerin. Ich denke mir nur, okay, wo hat das Gespräch hier stattgefunden? Das war ein Monolog.
Das kenne ich, in dem Maße kenne ich das nicht. Aber vielleicht bin ich dann auch einfach früher als du, gnadenloser als du. Und
ja, bist du mit Sicherheit.
Bitte. Oder gehe halt und guck auf die Uhr, die ich nicht anhabe und sage,
mein Uber ist da.
$120 die Stunde, ist aber sportlich. Na gut. Muss ich vielleicht doch an meinen Preisen mal ein bisschen was. Was machen jetzt? Driftet das ab in eine Honorardiskussion, meine Güte. Ach, herrlich. Ja, die Frage ist halt, warum würde man das machen wollen? Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, weil es ist ja jetzt nicht, also wäre ich jetzt, keine Ahnung, Diplomphilosoph oder was man da so ist, ja, und wäre in besonderer Weise in der Lage, die Welt zu betrachten und würde es tatsächlich irgendwie einen Mehrwert bieten, wie zu erfahren, wie ich die Welt betrachte, könnte ich mir das noch vorstellen, dass man mir dafür Geld bezahlt, dass ich mal die Welt betrachte, ne? Also Philosophie als Beruf. Mhm. Aber letztendlich ist das, was wir hier machen, das kann ja jeder.
Ja.
Und das finde ich, weiß ich auch nicht. Also von daher, die Antwort lautet nein. Also es gibt diese Möglichkeit nicht. Es sei denn, du zahlst Honorar. Und du jetzt weißt ja, 120 pro Stunde zuzüglich Reise- und Übernachtungskosten. Netto natürlich, ne? Also kommt noch Umsatzsteuer drauf.
Wobei ich jetzt schon mit Vrindt-Hörerinnen und Hörer durchaus philosophiert habe und ja, philosophische Gespräche geführt habe, ja.
Mein Gott, ja, aber das ist ja, gibt es die Möglichkeit, länger mit dir zu reden. Im Grunde kann ich dich irgendwo buchen, heißt das ja.
Ja, also gibt es so eine Art Coaching. Kannst du mich durch meine Lebenskrise begleiten mit Literaturempfehlungen, Statements und so weiter.
Was natürlich auch letztendlich einen ja auch ehrt, ne? Ich würde gerne länger mit dir reden. Ich will mir nicht nur den Scheiß anhören, den ihr da ins Internet blast, sondern ich würde gerne mal meine Fragen stellen. Und zwar so lange, bis ich alle Fragen gestellt habe.
Ja.
Vielleicht, also ist es auf jeden Fall ist es eine Ehre, weil, ne? Nicht unbedingt, warum sollte irgendjemand mit dir reden wollen oder mit mir?
Ja.
So, was willst du denn? Geh weg. Aber ich überlege gerade, wie könnte man daraus ein Geschäftsmodell?
Aber das haben wir doch schon, haben wir schon gestatet.
Das Problem ist, dass es jetzt sein könnte, dass jetzt lauter Leute, dass jetzt irgendwie allein, weißt du, alleine die Trollarmee, die hier heimlich zuhört und einfach nur auf Gelegenheiten wartet.
Die Lurker.
Das sind so diese Leute, die einfach irgendwie den ganzen Tag nichts machen, aber wehe, ich tue Schnapspralinen auf meine Amazon-Wunschliste. Zack! Habe ich 5 Pfund Schnapspralinen in der Bude, ne? So, die meine ich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Hörerschaft auch Leute haben, die dann sagen so, jetzt pass auf. Und dann sagen, hier, du hast gesagt 120 die Stunde plus Reisekosten. Ich möchte dich bitte Ende August für einen Tag in Erkenschwick möchte ich dich auf dem Marktplatz stehen haben, ja? Und zwar 5 Stunden lang. Und dafür kriegst du dann 600 € netto.
Ja.
Also zuzüglich Mehrwertsteuer. Jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie, also für 600 Schleifen, 5 Stunden in Erkenschwick auf dem Marktplatz stehen, würde ich jetzt wahrscheinlich nur schwer Nein sagen können.
Ja.
Ja.
Hoffen wir das Beste.
Hoffen wir das
Beste. Hoffen wir auf den gesunden Menschenverstand, genau, der uns aus diesem Dilemma jetzt herausfällt.
Macht das einfach nicht, ja. ihr findet unsere Adressen im Internet, schickt uns einfach diskrete Umschläge und wir schweigen. Wir sollten uns das schweigen. Oder? Der Milko fragt, ihr redet immer wieder von Schaben. Könnt ihr den Begriff mal erklären? Sind das arme Menschen oder eine spezielle Form armer Menschen? Ja, Milko, da hast du wohl nicht aufmerksam zugehört.
Ja, die Schabe.
Außerdem schreibt man das anders.
Was sind Schaben? Das kann man nur erklären, wenn man uns kennt und den Vrindtschen Plural kennt.
Genau, den Plural.
Beben statt Babys.
Genau.
Jesen statt Jesusse.
Papen statt Päpste.
Schaben statt Schabos. Nun ist es natürlich tatsächlich ein bisschen unglücklich, dass das Wort Schaben so sehr an Schaben erinnert. Weil
das stimmt allerdings, weil du gleichzeitig auch so ein bestimmtes Milieu damit beschreibst.
Ja, genau. Also es ist abwertend und ich sehe das Problem.
Ich auch.
Ich sehe das Problem.
Und zwar jedes Mal, wenn wir das Wort benutzen, weil wir damit ja eben wirklich ein bestimmtes Milieu beschreiben und dieses Milieu halt gerne von Leuten, die sich für was Besseres halten, als Dreck angesehen wird, ja.
Genau, das ist ungut. Vor allem der Chabo ist ja an und für sich ganz cool.
Ja, eben, ist so der Chabo.
Also der Chabo, wenn ich an Chabo denke, denke ich an einen Typen, den ich auch selber cool finde.
Ja.
Also das unterscheidet ihn auf jeden Fall von der Schabe.
Gleichzeitig möchtest du aber auch nicht mehrere Chabo gerade um dich rum haben, ne?
Nee, das will ich anstrengend. Nicht.
Von daher klappt das dann auch schon. Das muss ich fertigen. Martina fragt, wie ist euer Shoppingverhalten? Kauft ihr Klamotten, Elektro- und Luxusartikel etc. online oder eher doch eher klassisch in den Geschäften in der Innenstadt? Oder wählt ihr die Shopping Mall?
Oh, also während der Corona-Zeit war ich einmal in einem Shopping Mall. Ich bin da nach 2 Minuten wieder raus, weil ich das total unangenehm fand. Mhm. Und seitdem war ich nicht mehr einkaufen. Andererseits habe ich schon immer viel online eingekauft und ich würde zwar sehr, sehr gerne die Städte unterstützen und diese ganze Shopping-Infrastruktur, aber die haben einfach keine Klamotten in meinen Größen.
Ja.
Und das ist, weißt du, diese frustrierenden Erfahrungen, die erspare ich mir dadurch, dass ich einfach online die Größe anklicke, die ich nun mal habe. Mhm. Und mich dann nicht in diese Standardgrößenhöhle begeben muss.
Ja, das ist, also Klamottenkauf geht mir ähnlich. Also vor allen Dingen in meinen Größen halt dann auch nicht, weil ich brauche dann Übergrößen. Da gibt's dann 2, 3 Spezialgeschäfte für. Vielleicht mal so eine Ecke beim C&A, wo sie auch nochmal Übergrößen haben. Und das größte Problem bei diesen großen Größen ist, dass du kriegst nichts, was irgendwie cool aussieht oder nur wenig. Du hast halt immer so ein bisschen das Problem, dass du rumläufst wie dein eigener Vater. Und das ist halt auch super frustrierend. Es sei denn, du gibst richtig, richtig viel Geld aus. Und dann bist du aber wirklich in solchen Geschichten. Ich weiß nicht, ich habe vor 2 oder 3 Jahren, habe ich mal in so einem Übergrößenladen eine sehr, sehr schöne Jacke gesehen. Einfach so eine strickartige Jacke, aber so mit, keine Ahnung, Softshell-Außenübergangsjacke, keine Ahnung. Wirklich total schön, toll geschnitten, irgendwie sehr cool, auch so, dass du sagst, so, ja, schön, so mag ich dann auch rumlaufen, so mag ich mich auch präsentieren, nicht einfach nur warm angezogen sein, sondern auch präsentabel sein, und die hat dann direkt 600 Euro gekostet.
Mm.
So, das ist halt super frustrierend, also ich finde das auch furchtbar. Klamotten, ich habe mir noch irgendwann angewöhnt, immer selber anzuziehen, nee, immer das Gleiche, muss man sagen, und hab's dadurch dann ein bisschen einfacher, und das, was ich da einfach habe, das kaufe ich dann halt auch online. Ich meine, gut, du hast einen Manu-Mama-Laden bei dir in Augsburg. Du kannst da hingehen.
Ich war da noch nie drin.
Echt nicht? Nee. Mach mal. Also gerade für dieses ganze Basic-Zeug, also Jeans, T-Shirt, Pulli, es sind super Klamotten. Sind ethisch absolut unfragwürdig.
Ja.
Und sie passen sie dir an. Das heißt, du kannst halt sagen, so, ja, aber irgendwie habe ich hier, also ne, so bei mir ist zum Beispiel, wenn du fett bist und ein XXL-T-Shirt kaufst oder einfach ein T-Shirt in einer größeren Größe kaufst, skalieren die das in jede Richtung irgendwie. Ne? Also machen sie einfach größer, aber was sie oft nicht bedenken, ist, dass dein Bauch raussteht und dadurch das T-Shirt ein bisschen anhebt.
Ja.
Ja, so dass du eigentlich irgendwie 3-4 Zentimeter länger geschnitten haben willst, was nicht machen. Und das konnte ich bei denen so bestellen.
Cool.
Hat dann extra gekostet, aber dadurch habe ich halt T-Shirts, die auch wirklich so sind, so sitzen, wie ich sie haben will. Und das dann auch noch dieses ganze ökosoziale Gedöns dabei. Super.
Ja.
Naja. Ja, nee, und auch, also ich kaufe mittlerweile auch Lebensmittel, lasse ich mir auch liefern. Weil ich auch keinen Bock auf diese riesigen Supermärkte mehr habe. Also ich habe so einen kleinen Bioladen hier, das finde ich ganz nett. Aber sonst
halt, und dann boah, die
in so einem riesigen Rewe oder Kaufland oder sowas zu stehen und zu denken, so, ja, jetzt werde ich hier leider erschlagen, und ich will ja eigentlich nur einen Erdbeerjoghurt und nicht 100 Erdbeerjoghurt und so, da bin ich irgendwie, da werde ich langsam alt und komisch.
Ja, ganz schlimm ist das auch, wenn die Supermärkte so die Regale enger beieinander stellen, sodass die mehr Produkte auf der Ladenfläche. Und das ist halt in Corona-Zeiten ist das der absolute Horror. Ja, du bist da so mit dem Einkaufswagen und von allen Seiten drängen Leute auf dich ein. Und das ist, also Abstand halten ist da nicht möglich.
Ja. Ja, und ja, eben. Und die Leute, die dann im Supermarkt unterwegs sind, das ist halt auch alles so. Ich will auch einfach. Egal in welchen Supermarkt, ich habe einen Aldi bei mir auf dem Weg von, ne, also der nächstgelegene Laden, den es bei mir gibt, ist ein Aldi, da hole ich mir dann in der Bio-Ecke einen Quark und eine Milch und ab und zu mal eine Packung Klopapier, was ja auch schön ist, wenn du ja heutzutage Klopapier kaufst, kommst du ja schon blöd vor, obwohl du einfach nur Klopapier brauchst, das ist auch ganz lustig. Und immer, wenn du da drin bist, laufen 1 oder 2 Arschgeigen da rum, mit der Nase über der Maske oder die Maske unterm Kinn oder weiß der Geier was. Und ich habe einfach keinen Bock mehr, mich mit solchen Leuten abzugeben. Ich will mit denen so wenig zu tun haben, dass ich noch nicht mal unter hohem Eigenschutz, meine Maske ist eine gute Maske, dass ich aber noch nicht mal unter hohem Eigenschutz bereit bin, mit denen den Laden zu teilen. Ja. Das ist eigentlich, die Leute sind, ich finde Menschen oder viele Menschen mittlerweile so scheiße, und das hat die Pandemie auch rausgebracht. Ich finde die so scheiße, dass ich die meide. Ich habe keinen Bock auf die. Mhm. So, und dann ist das ist dann halt leider auch der Einzelhandel, der darunter zu leiden hat, solange der Einzelhandel nicht dafür sorgt, dass auch ich mich wohlfühle in seinem Laden.
Ja.
Und wenn dann jemand argumentieren darf, dass er einen Attest hat, ja, macht's für mich nicht besser, ne? Naja. Mhm. Nee, aber ja, aber sonst, nee. Gleich die nächste Frage geht auch um Shopping. Ja, und es gibt halt nichts, ne? Also die Dinge, die du dann brauchst, bestimmtes Schräubchen oder irgendwas, kriegst du halt nirgends. Und du musst halt quer durch die ganze Stadt marodieren, um irgendetwas zu finden. Und da ist der Onlinehandel halt leider Gottes absolut überlegen. Mhm. Und darunter leidet jetzt hier der Karstadt, den haben sie zugemacht bei mir um die Ecke.
Oh.
Und das finde ich total schade. Weil ja. Ich mochte diese Warenhaus- Anmutung immer. Also das ist so aus meiner Kindheit wahrscheinlich noch.
Ja, das ist so retro.
Du kommst da so rein und es gibt irgendwie alles und gibt immer was zu sehen. Und ja, das finde ich schade, dass das stirbt. Aber so ist es. So ist das halt. Julia fragt, warum in Supermärkten am Anfang des Verkaufsbereichs immer die Obst- und Gemüseabteilung eingerichtet ist? Ob das logische oder nur verkaufspsychologische Gründe hat?
Also ich weiß es nicht, das ist die Wahrheit, aber es gibt einen schönen ästhetischen Effekt. In manchen Supermärkten, also so etwas bessere Supermärkte wie Edeka, da steigt ja so Nebel auf. Wie heißt denn das?
Also diese Bedampfung, damit das ein bisschen feucht bleibt.
Ja, diese Bedampfung, genau, diese Bedampfung. Und die hat für mich so ein Moment von Zauber, du trittst jetzt ein in Aladins Schatzhöhle. Und überall diese glänzenden Produkte. Und das ist so der Nebel, wie bei Mareike Amado damals in der Mini-Playback-Show, wo der Star halt aus der Kugel mit ganz viel Nebel heraustritt und dann seine Show beginnt. Ja. Also, so sehe ich das. Das ist jetzt meine spontane Interpretation. Was das wirklich für Gründe hat, ich weiß es nicht.
Das ist, ich habe gerade gar nicht das Gefühl, dass die Obst- und Gemüseabteilung immer am Anfang des Supermarktes
steht.
Echt?
Die ist aber immer am Anfang.
Ich überlege.
Nee, warte, das stimmt also nicht immer. Nein, das stimmt nur für besondere Supermärkte. Wie gesagt, der Edeka.
Beim Discountern ist das nicht so, beim Aldi ist das nicht so, beim Lidl ist das nicht so, zumindest bei denen, die ich so kenne.
Vollkommen richtig, du hast recht.
Ich überlege gerade, der kleine Rewe hier bei mir in der Siedlung, bei dem ist es so. Weiter überlegen. Was ist denn mit dem kleinen Edeka da hinten hinter der Bahn? Nee, da ist das nicht so. Edeka in Potsdam, ist es so? Es scheinen
also
die höherwertigen.
Und, die höherwertigen, genau, die höherwertigen, vermeintlich höherwertigen. Also Edeka und Rewe, die haben dieses Obst und Gemüse tatsächlich immer am Anfang.
Ja. Ich kann auch nur spekulieren, ich weiß es nicht, aber ich wollte immer schon mal eine Sendung über Supermärkte machen. Das ist auch schon in Vorbereitung. Also ich habe einen Supermarktbetreiber kennengelernt.
Das ist ja
mit
toll.
Mit dem kann man sowas dann auch mal besprechen.
Ja.
Ich vermute mal, dass das einfach Marketing ist, das sagen soll, guck mal hier, Frische.
Ja. Ja, ja, ja.
Und danach verkaufen sie dir dann diese ganze industrieproduzierte Kartonfraß.
Nee, du musst einfach geprimed werden auf Frische.
Genau,
Frische. Wir lieben Lebensmittel.
Genau, genau. Wir lieben Lebensmittel. Hier, hochverarbeitete, zuckerhaltige. Und ganz am Ende, das ist mir mal aufgefallen, ganz am Ende des Supermarktes ist immer die Fleischabteilung. Die ist immer ganz hinten.
Mhm, ja, stimmt.
Ne? Und ja. Mir hat mal jemand gesagt, ich weiß gar nicht, wer war das, ich war sogar auch ein Metzger, hat mal gesagt, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass man ein Kilo Schweinefleisch für, keine Ahnung, 3 Euro anbieten kann. Da zahlen die drauf, aber das zahlen die aus dem Marketingbudget, weil die Fleischtheke ist ganz hinten, die Leute wollen Fleisch und zwar günstiges und gehen für das Schnäppchen, durchqueren die den ganzen Laden und nehmen dann noch andere Sachen mit. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt. Das war auch, fand ich aber auch eine sehr plausible Theorie. Weiter geht's. Marcel fragt, ist der BER inzwischen eröffnet?
Ja.
Jan fragt, was unternehmt ihr, wenn eure Nerven total angespannt sind und ihr auf jedes kleine Geräusch, zum Beispiel eine tickende Uhr, am liebsten irgendwas gegen die Wand schmeißen wollt, um wieder runterzukommen?
Also ich habe da tatsächlich eine Methode, die gilt aber nur für mich. Die kann ich nicht irgendjemandem empfehlen, weil das so ein persönliches Ding von mir ist. Ich höre mir ein Album von Lana Del Rey an, und zwar ein ganz bestimmtes Honeymoon. Das ist so langweilig und so genig und so wunderschön, dass ich total ruhig werde. Und ich habe das entdeckt, wo ich mal übernachtet habe in so einem Studentenheim in Frankfurt an der Oder. Das war unglaublich, also furchtbar unbequemes Bett, und draußen lief die ganze Zeit ein Stromgenerator, die ganze Zeit, nur ein paar Meter von mir entfernt, und ich bin wahnsinnig geworden, ich bin wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen, und neben mir...
War das so eins von diesen Geräuschen, wo auch die Ohrstöpsel nicht mehr helfen?
Ja.
Weil weil das irgendwie so ein Brummen noch mitkommt, was dann trotzdem...
Ja, dieses Brummen, dieses Tiefe, ganz fürchterlich, und das Schlimme war, mein Zimmer lag genau neben der Küche von diesem Studentenwohnheim. Und in diesem Studentenwohnheim haben sich ein paar besonders extrovertierte Menschen zusammengefunden, um laut zu lachen und Bier zu trinken und sich da halt laut zu verhalten. Und ich war so fix und fertig. Ich bin da 8 Stunden erstmal im Zug hingefahren. Ich hatte so einen anstrengenden Tag. Und ich dachte wirklich, ich raste aus. Ich habe nicht gedacht, dass ich diese Nacht überleben würde. Und dann habe ich dieses Lana-Album reingetan und ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 oder sogar 5 Mal gehört. Und natürlich habe ich in dieser Zeit nicht geschlafen, sondern ich habe das Album gehört. Aber während ich das gehört habe, bin ich so ruhig geworden, dass ich am nächsten Tag trotz kein bisschen Schlaf immerhin ganz geschmeidig unterwegs war.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann ich überhaupt jemals so sehr angespannt gewesen wäre. Also ich überlege auch gerade so nach Hotelübernachtungen und sowas. Es gab mal eine, wo war denn das? In Hof, glaube ich. Da hat dann im Nachbargebäude, also es richtig dran gebaut war, hat dann irgendwie so eine Bautruppe sich entschlossen, irgendwie ab abends um 11 mit einem Presslufthammer irgendwelche Sachen wegzustemmen. Und da musste dann halt wirklich die Rezeption die Bullen rufen, die dann da eingeritten sind, damit das aufhört und so. Aber da habe ich halt die Rezeption angerufen und gesagt, Entschuldigung, aber das geht so nicht. Geben Sie mir bitte mal ein anderes Zimmer, das ein bisschen weiter weg liegt davon. Und sonst, also ich bin gelegentlich mal angespannt, so dass ich dann nicht schlafen kann und irgendwie so, ne, in der Wohnung rumtiger. Aber also entweder schaffe ich es mich dann ein bisschen darunter zu meditieren und dann trotzdem einzuschlafen. Oder ich zwitscher mir ein, tatsächlich. Aber so tagsüber, also in meinem normalen Alltag habe ich das eigentlich nicht, dass ich derart angespannt bin, dass ich irgendwo mal Dampf ablassen müsste oder entspannen müsste, indem ich irgendwas anschreie oder weiß der Geier. Das ist echt. Das kommt einmal in 5 Jahren vor, wenn überhaupt. Und ich kann mich nicht dran erinnern, wann es das letzte Mal war, dass ich explodiert wäre.
Ja, da gibt's sicherlich auch Unterschiede zwischen den Menschen. Also es gibt einfach Leute, die empfindlicher sind, empfindlichere Nerven haben und da viel schneller austicken, wenn irgendwas stört oder zu viel da ist.
Ja. Aber
du hast anscheinend Nerven wie Drahtseile.
Nerven wie Drahtseile, aber ein Magen aus Wachs. Darum kann ich zum Beispiel nicht auf Achterbahnen, selbst wenn es so Kinderachterbahnen in Karls Erdbeerdorf sind.
Ja.
Was auch ein bisschen peinlich ist. Naja. Eine Frage von Jan, schon wieder. Habt ihr in eurem Sprachgebrauch auch alte Geschäfte oder Firmen, die es nicht mehr gibt? Ich sag zum Beispiel immer, dass ich nochmal kurz zu Schlecker gehe. PS, Schlecker hat im Februar 2012 dicht gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns wurden alle Tengelmanns in Ediken umbenannt.
Ediken!
Und ich sag, ich gehe zum Tengelmann.
Echt? Nee.
Ja.
Krass.
Ja. Das geht mir auch gar nicht in den Kopf, dass das jetzt ein Edeka ist. Das ist derselbe Laden. Ja. Also der ist genau so aufgebaut, da hat sich nichts verändert. Das ist für mich der Tengelmann.
Nee, habe ich gar nicht. Witzigerweise sowas. Nee, habe ich nicht. Ich sage auch nicht Albrecht. Meine Mutter sagt immer noch Albrecht. Ich gehe zu Albrecht.
Was?
Aldi.
Ach, im Ernst?
Das waren ja die Gebrüder Albrecht, die das gegründet haben. Da ist man anscheinend früher zum Albrecht gegangen. Das passiert ja heute.
Ah, das ist ja krass. Ja gut, also diese Zeiten habe ich ja nicht miterlebt.
Nee, aber sowas habe ich überhaupt nicht, dass ich irgendwie namenstechnisch in Westmark umrechne. Was ich mache ist, Ich, wenn ich nach Köln fahre, dann fahre ich nach Westdeutschland. Das ist irgendwie ganz lustig.
Oh.
Und damit ist nicht die geografische Richtung Westdeutschland gemeint. Das ist wirklich ein ganz, ganz witziger Effekt. Und ich bin,
sondern die kulturelle Prägung.
Die kulturelle Prägung, genau. Also und die Westberliner haben, wenn sie Westberlin verlassen haben, Richtung Bundesrepublik, haben sie immer gesagt, sie fahren nach Westdeutschland. Und ich wohne ja, also ich habe ja gar nicht in Westberlin gelebt. Ich bin ja erst nach der Wiedervereinigung nach Berlin gezogen. Und aus irgendeinem Grund ist aber dieses Westdeutschland in meinen Sprachgebrauch eingesickert. Und ich mache das heute noch, obwohl ich seit mittlerweile 24 Jahren, ne? Fast 24 Jahre wohne ich jetzt hier. Und ich mache das immer noch. Sehr zum
Unglück. Ja, und ich war in die DDR. Also,
echt?
Ich sag das auch so.
Krass. Nee, das zum Beispiel gar nicht. Also, da fahre ich dann nach Thüringen oder so. Oder Norddeutschland, Süddeutschland, Westdeutschland, Ostdeutschland. Wobei, Westdeutschland ist irgendwie. Westdeutschland ist was anderes als Nord-, Süd- und Ostdeutschland in meiner Wahrnehmung. Das ist sehr, sehr witzig. Also ich fahre halt nach Norddeutschland und dann ist mir scheißegal, ob ich irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern an der Küste bin oder in Schleswig-Holstein. Mhm. Macht für mich keinen Unterschied. Ob ich in Thüringen oder in Bayern stehe, ist für mich Süddeutschland.
Ja.
Ja. Die Verstehe. Lausitz ist in Ostdeutschland. Aber Westdeutschland ist was anderes. Interessant.
Mhm.
Sehr interessant. Jetzt müsste ich noch gucken, ob ich das in irgendeiner irgendwie, was das für eine Qualität für mich hat. Weil da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich finde es nur immer so lustig, wenn ich dann irgendwie bei Freunden in Westdeutschland bin oder in Köln bin und mein Telefon klingelt und irgendjemand fragt und sagt, nee, du, ich bin gerade gar nicht in der Stadt, ich bin in Westdeutschland. Und das ist dann immer, du bist in Köln. Tom fragt, wie geht ihr mit Menschen um, die euch bei Facebook äußerst peinlich aufgefallen sind und nun im Real Life kennenlernt? Habt ihr Bock auf Smalltalk oder mehr? Schafft ihr es, unvoreingenommen zu sein?
Kann ich jetzt schlecht mitreden, weil ich meinen Facebook-Account vor vielen Jahren gelöscht habe. Vor 3 oder 4 sogar, weiß ich nicht. Bin da schon lange nicht mehr, aber das Phänomen ist mir natürlich bekannt. Mhm. Von StudiVZ auch.
Von Twitter, von alles, also von Social Media, das kann man ja über einen Kamm scheren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe oft eigentlich die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich peinlich im Internet benehmen, eigentlich ganz nett sind im echten Leben.
Kann passieren,
also, ja, das kommt durchaus vor, ja.
Ja, also das ist, ja.
Und umgekehrt, dass Leute, die sich durch eine hohe, ich sag mal, Produktivität an Witzen auszeichnen oder Eloquenz oder was auch immer im Internet, dass die sich dann als komplette Vollidioten rausstellen, wenn man sie dann
auch, ja,
wirklich kennenlernt.
Ja, das ist, und ich finde, das ist ein großes Problem. Das ist, also tatsächlich ist es so, dass ich häufiger die Erfahrung gemacht habe, dass jemand, der im Netz doof ist, auch im Real Life doof ist. Das heißt, bevor ich da bereit bin zu sagen, okay, ich guck jetzt mal, ob du vielleicht doch nicht doof bist, sondern ob wir vielleicht irgendwie nur ein Missverständnis hatten oder weiß der Geier was.
Mhm.
Die Schwelle liegt schon sehr hoch, bis ich das mache, weil ich einfach zu oft schon genau andersrum das wahrgenommen habe oder enttäuscht worden bin. Nichtsdestotrotz bin ich aber bereit, da auch den Leuten eine Chance einzuräumen, weil das geht ja von mir aus. Also ist ganz einfach, quatsch mich auf Twitter blöd an und ich block dich sofort.
Mhm.
Weil meine Begründung ist, wenn du mich einmal blöd anquatschst, quatschst du mich auch ein zweites Mal blöd an. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und ich block dich jetzt, damit du siehst, ich möchte hier mit dir nichts zu tun haben. Und dieses Hier ist mir an der Stelle einigermaßen wichtig. Das heißt, wenn ich dann irgendwo, passiert immer wieder, Chaos Communication Kongress im Winter, irgendjemand kommt und sagt, ja, ich bin der und der, warum hast du mich eigentlich auf Twitter geblockt? Dann sage ich, hallo, der und der, keine Ahnung, wahrscheinlich bist du mir mal blöd gekommen und hier ist meine Blockregelung. Ja? Aber du machst ja einen guten Eindruck so irgendwie und dann schalte ich, dann entblocke ich das auch. Und das passiert auch manchmal per Mail, dass jemand schreibt, hier Holgi, ich weiß gar nicht, warum hast du mich denn geblockt und so. Und ich kann das dann auch nicht nachvollziehen, weil ich habe mehrere tausend Leute geblockt. Also ich habe also ich habe praktisch so dieses ganze Rechtsaußen geschafft, weitestgehend aus meiner Timeline rauszuhalten und sogar auch so weit rauszuhalten, dass selbst wenn ich auf Rechtsaußen rumhacke, so gut wie nie irgendetwas aus dieser Richtung zurückspült, weil anscheinend habe ich da so versehentlich eine gute Brandmauer eingezogen. Das heißt aber auch, ich kann mich nicht an jeden einzelnen Block erinnern. Und also ich bin schon bereit, noch mal hinzugucken. Das auf jeden Fall, aber ja, meistens war es leider bisher so, dass die richtigen Arschlöcher online auch richtige Arschlöcher offline waren.
Ja.
So, und da habe ich dann das, ja, und davon mache ich das dann auch abhängig. Mhm. Weil wenn mir jemand sagt, du, hier, ich lade dich auf eine Party ein, da ist aber auch
XY,
Xava, rechtsaußen Blogger XY, dann denke ich mir halt auch so, da ist eigentlich keinen Bock, mit der Person in einem Raum zu sein. Na, mal gucken, was hat die Person denn in den letzten Wochen und Monaten so gemacht? Also da kümmere ich mich dann auch aktiv drum, einfach mal zu gucken, ist es vielleicht besser geworden? Ist er vielleicht doch ganz in Ordnung? Und im Zweifelsfall setze ich mich der Situation im Real Life dann aber auch nicht aus. Mhm. Ich einfach sage, okay, ich gehe da hin, aber ich meide ihn halt. Ja. Jo. Klick. Ronny fragt, gab es wirklich mal eine Zeit, in der man nachts nicht die Türen abschließen musste? Und wenn ja, wann genau war die eigentlich vorbei?
Eine sehr interessante Frage. Ja. Ich habe mich gestern noch an Bowling for Columbine erinnert. Und da gibt es doch auch so eine Stelle, da geht es halt um die Waffen, also Waffen in den USA, dass alle dann eine Waffe haben und um das zu untermauern, was das für eine paranoide Gesellschaft produziert, gibt es da so einen Spaziergang durch irgendwelche Kleinstädte in Kanada, wo halt niemand seine Haustür abschließt.
Es ist in Norwegen übrigens genauso, ja. Also ich ja? hab das auch erlebt. So, ja, nee, geh kurz rein. Also hattest du nicht die DVD von, ja, die liegt bei mir, ist im Wohnzimmer im Schrank, du kannst sie rausholen, Tür ist auf. So.
Ja, genau. Hm? Also solche Zustände, das hat mich damals schon total gewundert, dass es das gibt, weil solche Zustände kenne ich auch nicht aus der Vergangenheit. Wir hatten immer Angst, also wir hatten immer Angst vor den Zigeunern. Also so wurde mir, ohne Scheiß, das wurde auch so gesagt. Ja. Es sind Zigeuner unterwegs, die gucken nur, wo eine Tür aufsteht, um einzubrechen und was zu klauen. Und wenn man
was wahrscheinlich nie passiert ist, ne? Sondern nee. immer nur ein Gerücht war.
Ja. Immer nur ein Gerücht war, genau. Ja. Und immer war es dann so, wenn zum Beispiel ein Huhn gefehlt hat.
Ja, waren es die Zigeuner.
Klar waren es die Zigeuner. Krass. Nee, das war kein Fuchs oder so. Das Huhn ist nicht zufällig durch die Zaunluke geschlüpft, sondern das war so die erste Unterstellung, das waren die Zigeuner. Und das Geile ist, ich habe in meiner gesamten Kindheit nicht einen einzigen sogenannten Zigeuner gesehen. Also so im Dorf, weißt du?
Ja.
Halt den schwarzen Mann, der umherstreift und der auf der Suche ist nach Dingen, die er entwenden kann oder Kinder in Säcke stecken will und entführen will in den finsteren, dunklen Wald.
Das kenne ich das aber auch noch. Hol die Wäsche rein, die Zigeuner kommen.
Ja, diese das Erzählung, stimmt, sowas, die war immer da.
Ja, krass.
Total krass, ja.
Da wüsste ich jetzt gerne mal.
Und ich meine, diese Leute, die gab es ja in der Tat, in der Zeit meiner Mutter oder in der Zeit meiner Großmutter, das waren aber Spielleute und das waren Leute, die Töpfe verkauft haben.
Das waren vor allen Dingen einfach mal Leute, die keinen festen Wohnsitz hatten, sondern halt im Bauwagen gewohnt haben oder so. Also das, was die Hipster heute gerne machen, wird gleichzeitig abgewertet. Das ist ja eigentlich der Witz. Du lebst im Wohnwagen, da gibt es so ein Instagram-Meme. Mein Vater hat immer gesagt, lern was Ordentliches, sonst lebst du im Wohnwagen am Fluss oder im Camper unten am Fluss. Heute frage ich mich, wo hat er da eigentlich die Drohung oder so ähnlich? Ja, das ist schon ganz spannend. Und das war tatsächlich, ich weiß das auch noch, dass man den Zigeunern nicht trauen soll. Hol die Wäsche rein. Mhm. Und ich habe nie einen Zigeuner gesehen. Also ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was das ist. Die einzige Vorstellung davon, was das ist, die kommt aus einem, das ist glaube ich sogar ein James-Bond-Film, wo er dann irgendwie in so einem Zigeunerlager ankommt. Alle sind so bunt angezogen und tanzen wild durch die Gegend. Und weißt du, das ist totale Klischee.
Und der goldene Schmuck, der klimpert. Ja.
Aber eigentlich alles Ehrenleute. Ein bisschen schmuddelig, aber Ehrenleute. Der sanfte Wilde. So, ne? Diese Bilder, die da evoziert werden immer. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals, woran hätte ich ihn oder sie auch erkennen sollen? Wahrscheinlich, also es sind ja...
Ja, an der Hautfarbe, sind Sinti und Roma, an den Klamotten. Ne? Sinti und Roma, ja.
Genau. Und ich, Ich glaube, ich hatte mal eine Roma im Bekanntenkreis, aber sicher bin ich mir auch nicht. Und die hätte man, also wenn es die ist, die ich jetzt glaube, die es war, dann hätte man sie daran erkennen können, dass sie rothaarig war.
Oder schwarz, so ja. Schwarz wie das Innere eines Raben. So richtig schwarz und so glühende, feurige Augen.
Und das ist halt alles Schwachsinn.
Ja.
Ne? Und das ist, aber ja, ist interessant. Hol die Wäsche rein.
Aber wir waren ja eigentlich bei der Frage.
Das hast du aber heute immer noch, ne? Heute sind es nicht mehr die Zigeuner, sondern heute sind es die Rumänen.
Stimmt. Ne? Ja, natürlich. Ne? Die Rumänen. Eigentlich auch synonym sind mit den Zigeunern, wenn wir mal ehrlich sind.
Ist das so, ja?
Aber ja.
Also ich bin nicht sicher. Also ich hätte jetzt, also ich weiß halt von einem aberwitzigen Antiziganismus in Ungarn. Da habe ich mal irgendwas drüber gelesen. Darum würde ich die jetzt viel eher in Ungarn verorten als in Bulgarien oder so. Aber es sind ja tatsächlich als in Rumänien. Aber es sind tatsächlich, die Rumänen sind im Grunde das Zigeuner-Klischee von euer stimmt schon, ja.
Exakt, genau. Also diese ganzen Inhalte, die in dieser Zigeuner-Story stecken, die wurden einfach auf die Rumänen übergestülpt. Auch wenn es dann natürlich, also dort leben ja tatsächlich viele Sinti und Roma. Oder Sinti oder Roma, so genau kenne ich mich damit nicht aus.
Ja. Ja, ja, ja. Und es ist natürlich, ich glaube, es ist das ärmste Land in der EU. Strukturschwächste, rückständigste. Das heißt, du findest immer irgendwie, also wenn du ein Bild von einem schmuddeligen Kind ohne Schuhe finden willst, dann suchst du es wahrscheinlich als erstes in Rumänien.
Ja.
So, und dann hast du hier natürlich noch die Hütchenspieler. Das sind ja auch alles Rumänen.
Klar.
Ja? Das ist echt interessant. Das sind Rumänen. Auch die Horrorhäuser. Die Horrorhäuser bewohnen, ne? Wo dann in der Müll in den Hinterhöfen liegt. Das sind alles Rumänen. Ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich Rumänen sind.
Nee, so bezeichnet man einfach dieses Phänomen. Das sind Rumänen, krass. Ja.
Das ist echt, ja. Wo kamen wir jetzt her? Genau, wir kamen von der abgeschlossenen Haustür.
Wir kamen mit dieser Abschließung. Und dazu fällt mir noch ein, mir ist aufgefallen, dass seit es diese ganzen terroristischen Anschläge gab, in unseren Breitengraden, so wie hier LKW fährt in den Weihnachtsmarkt rein und so, dass Schulen abgeschlossen werden.
Ja.
Das kenne ich von früher überhaupt nicht. Die Schule war immer offen, die war jederzeit zu betreten. Und doch war ich an einigen Schulen, wo die Lehrerin mir gesagt hat, also die wollte genau wissen, wann ich komme, damit sie dann runterkommen und mir die Schule aufschließen kann.
Krass.
Während des Unterrichts verschlossene Türen, wegen Terrorgefahr.
Und das
in Städten und so Gemeinden in Bayern, weißt du, wo so etwas noch gar nicht stattgefunden hatte. Einfach eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Das habe ich ja noch nie erlebt, krass.
Ja.
Und dann vor allen Dingen in Bayern, also School-Shootings in Bayern, ne? Aber ja gut, irre. Was mir gerade einfällt, ich habe tatsächlich ein paar Häuser weiter, hier bei mir wohnen ein paar Rumänen, also rumänische Familie, meistens sind es nicht Großfamilien im Sinne von, die leben alle auf engstem Raum in einer kleinen Wohnung, sondern die Wohnungen hier, wo ich wohne, die sind alle in einem bestimmten Zeitraum verkauft worden. Also privatisiert worden aus einem sozialen Wohnungsbau heraus, aus den 50er Jahren oder irgendwie sowas. Und an Ausländer vermietet ja keiner. Ne? Mhm. Und darum haben hier die Ausländer hier bei mir im Block extrem viele Wohnungen gekauft. Haben also wirklich alle Kohle zusammengekratzt und haben Wohnungen gekauft und so. Und hier hat halt jede Familie, die hier wohnt, besteht mindestens aus drei Familien sozusagen. Also die dann über die Häuser verteilt. Ich weiß auch von meinem Nachbarn, die Eltern meines Nachbarn wohnen ein Haus weiter und haben auch in diesem Haus zwei Wohnungen zusammengelegt für sich. Mhm. Also mein Nachbar hat genau das Gleiche gemacht hier bei uns im Haus und so. Also, ne? Und dadurch hast du halt so sehr viele gleiche Namen an den Klingeln. Das nur zur Einordnung, wenn ich sage, drei Familien. Und witzigerweise, also sind das Rumänen oder sind das Bulgaren, siehst du? Ich weiß es nicht mal genau. Aber die Türken bei mir im Haus oder bei mir im Block. Die Türken beschweren sich über die Zigeuner aus diesem anderen Haus. Das fällt mir gerade ein, wie wir darüber geredet haben. Jeder tritt so gut nach unten, wie er kann. Ne?
Genau, ja.
Ja. Das mit den offenen Türen, das kenne ich auch aus Deutschland überhaupt nicht. Ich kenne das aus Norwegen. mir wurde sowas kolportiert, auch aus Schweden oder Dänemark, also anderes skandinavisches Land. Ja, aus dem Film kennen wir das aus Kanada. Ist das, hängt das zusammen mit, ich weiß nicht, wie es in Kanada ist, aber also zumindest von Norwegen, die autochtone norwegische Gesellschaft, autochton ist das falsche Wort, weil die hassen ja alle die Samen. Also die Norweger sind super rassistisch, was ich auch irgendwie ein bisschen bizarr finde. Aber ist die, wie nennt man das denn, die Kerngesellschaft, die norwegische Kerngesellschaft, sind die vielleicht so wenig neidisch aufeinander, dass sie sich gegenseitig die Tür nicht eintreten würden, selbst wenn der andere mehr hat? So als
das mit diesem Neid finde ich sehr interessant überhaupt, weil das ist ja ein großer Faktor, der Neid. Auch wo in Polen die Ungleichheit begann zu wachsen nach dem Zusammenbruch des Systems, haben immer mehr Leute sich so Videoüberwachungssysteme eingebaut und es wurde immer mehr abgeschlossen, abgeriegelt. Also in dem Moment, wo dein Nachbar mehr hatte als du oder wo du mehr hattest als dein Nachbar, begann diese Abriegelung. Also in extremer Form, weil die normale Abriegelung, die hat es ja schon immer gegeben.
Ja, das scheint irgendwie an den, also ja, das sind halt Gesellschaften, am Ende sind es halt Gesellschaften, wo es dir selbst darum geht, den größeren Wagen zu fahren als dein Nachbar. Und das können wir Deutsche ja sehr gut, ne?
Ja.
Ja.
Also mich würde es interessieren, ob das irgendjemand kennt aus Deutschland, ob irgendjemand in so einem Dorf aufgewachsen ist, wo offene Türen Usus waren.
Ja, würde mich auch interessieren. Vielleicht kriegen wir entsprechende Kommentare. Ich kann es mir nicht vorstellen. Noch nicht mal vom hinterletzten Eifeldorf oder hinterletzten Allgäudorf oder so, wo sich jeder kennt und wo du sofort sehen würdest, wenn jemand Fremdes im Dorf rumrennt und so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Naja. Christiane fragt sich, warum man in der deutschen Adaption der Sesamstraße aus Bert und Ernie und Bert gemacht hat.
Also das scheint zu stimmen. Das
ich wusste
ist wahrscheinlich
das gar
so.
Nicht.
Ich wusste das auch nicht, für das zum ersten Mal. Also das Original ist Bert und Ernie.
Bert und Ernie. Ernie und Bert. Wahrscheinlich, weil sie besser Ernie spricht, oder?
Ja, und anscheinend haben die Amis das nicht erkannt.
Oder andere Prioritäten und haben gesagt, nee, wir machen das alphabetisch, weil...
Ja, genau, weil, warum auch immer. Ich habe erst gestern was Interessantes bemerkt, und zwar gibt es seit einiger Zeit ein Buch auf dem Markt von einer amerikanischen, glaube ich, Autorin, und dieses Buch heißt Robinsons Tochter. Und dieses Robinson, das ist eine Anspielung auf Robinson Crusoe. Und auf Englisch habe ich dann gesehen, heißt das Buch Crusoe's Daughter. Und nicht Robinson's Daughter. Und das fand ich dann auch interessant. Und habe mich gefragt, warum haben die das so übersetzt? Und wahrscheinlich, weil Crusoe in Amerika weiter verbreitet ist, mehr zum kulturellen Gedächtnis gehört, eher abrufbar ist bei den Leuten als bei uns.
Ja. Garantiert.
Wahrscheinlich wird
garantiert.
Es daran liegen, ja.
Also es ist ja immer, wenn über irgend sowas geredet wird, ne, über eine Robinsonade, geredet wird, es wird nie von Robinson Crusoe geredet, es wird immer nur von Robinson
ja, das
und sein
jeder.
Treuer Diener Freitag, ne?
Ja, genau.
Der so gerne ihm gedient hat auch.
Ja, und wahrscheinlich ist es in Amerika andersrum.
Unglaubliches Buch.
Warum auch immer.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da heißt das Buch halt Robinson Crusoe. Würde mich nicht wundern, wenn Frankenstein auch einen Vornamen hat.
Ja, Frankenstein, das ist ja auch ganz witzig, dass viele Leute denken, Frankenstein wäre das Monster, das Frankenstein stimmt, erschaffen hat. Aber in Wirklichkeit ist das ja der Professor, der das Monster... Na, egal. Ja. Victor.
Horst Frankenstein.
Aber Victor Frankenstein... Victor ist der ist ein totaler Gothic-Name. Also immer, wenn du eine Figur kreieren willst, die irgendwie in einer dunklen Villa wohnt und männlich ist, nennst du den Victor.
Ja.
Wahrscheinlich kommt das auch von Victor Frankenstein. Naja, egal.
Victor Lugosi. Der Gerrit schreibt, ich bin jetzt 20. Das stimmt natürlich nicht. Gerrit ist mittlerweile 23. Welches Buch hättet ihr rückblickend gern früher gelesen? Welche Erlebnisse früher gemacht? Welchen Ratschlag gerne früher bekommen?
Ja,
Ja.
Auf den ersten Blick ist das ja so eine tolle Frage, wo einem bestimmt viel einfällt, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber ich denke mir gerade, ich weiß nicht, ob ich irgendetwas gerne früher erkannt oder gelesen oder erlebt hätte, weil ich weiß nicht, ob es dann das Gleiche bei mir verursacht hätte. Also diese ganzen, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Buch lese und dieses Buch gibt mir die ultimative Erkenntnis über irgendwas, mit dem ich mich schon länger rumquäle, dann kann ich nicht sicher sein, dass ich diese Erkenntnis auch hätte, wenn ich das Buch 5 Jahre früher gelesen hätte. Vielleicht wäre ich dann gar nicht in der Situation, wo mir das was sagt, oder vielleicht hätte ich ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Erfahrungen nicht, die mich das als toll erkennen lassen.
Ja.
Und insofern glaube ich, ist das der Moment, wo du erkennst, etwas verändert dich auf eine positive Art und Weise, das ist genau der richtige Moment und es gibt kein Früher, wäre besser gewesen.
Mhm. Ja, ist bei mir genau anders. Ich hätte gerne von Carl Sagan, The Demon Haunted World, auf Deutsch, Der Drache in meiner Garage, hätte ich gerne früher gelesen.
Mhm.
Viel früher, und die Erkenntnis, die da rausgefallen wäre, es wäre dieselbe, die jetzt auch daraus fällt, nämlich wie Wissenschaft funktioniert und wie du, ja, wie ich es mittlerweile nenne, Sinn von Unsinn unterscheiden kannst. Von Carl Sagan, zum Beispiel stammt der Satz, außergewöhnliche Behauptungen verlangen nach außergewöhnlichen Belegen. So, und das leitet er auch her. Und das kann man auch als 16-Jähriger sehr gut verstehen und sehr gut verinnerlichen und seinen Blick auf die Welt darüber schärfen.
Das ist definitiv richtig. Aber ich glaube, dass du auch viel dadurch gewonnen hast, dass du selber mal eine Phase hast, in der du anfällig für Verschwörungstheorien warst. Dadurch weißt du, wie sich das anfühlt.
Das ist richtig.
Und kannst das nochmal, also du weißt, warum diese Erkenntnis so wertvoll für dich ist.
Das ist richtig, ja, das ist wirklich richtig. Aber trotzdem hätte ich diese Erkenntnis gerne früher gehabt, weil ich finde diesen Blick auf die Welt einfach besser, weil er führt halt auch dafür, dass du dir gar nicht erst so viel Scheiß erzählen lassen musst, weil du den Scheiß relativ früh erkennst und sagen kannst, ja komm, ist gut. Mhm. Erzähl nichts. Welches Erlebnis ich gerne früher gemacht hätte, ist Reisen. Ich bin sehr lange nicht gereist. Dann halt so das Übliche, so mit 16 mit den Eltern 2 Wochen nach Malle mal. Und dann bin ich berufstätig geworden. Also im Grunde bin ich 10 Jahre zu Hause gewesen. Ich habe 10 Jahre nur gearbeitet nach dem Abi. Also ich glaube mal ein Wochenende nach Malle oder irgendwie sowas habe ich gemacht, aber sonst nichts. Und auch danach bin ich relativ wenig in der Weltgeschichte rumgereist sozusagen. Und das bedauere ich ein bisschen. Ich wäre gerne mehr gereist, einfach mehr unterwegs gewesen. Ja, und das hängt unmittelbar mit dem Ratschlag zusammen, den ich gerne früher bekommen hätte. Achte auf deine Energiebilanz.
Mhm.
This is why you're fat. Du bist nur deshalb übergewichtig, abgesehen von den Leuten, die wirklich ernsthaft krank sind. Du bist nur deshalb übergewichtig, weil du mehr frisst, als du verbrauchst. So. Diese simple Erkenntnis hätte ich gerne wesentlich früher gehabt. Diesen Ratschlag hätte ich gerne wesentlich früher bekommen. Es ist ja oft genug versucht worden, auch so bei Kindern, wo dann so Ernährungsberatung, ne, bei so Jugendlichen und sowas, wo du dann einmal die Woche irgendwie zu so einer Selbsthilfegruppe oder was es da ist und dann kochen lernst und so, und die dir dann erzählen, dass das alles ganz toll und alles ganz gesund ist und dass man ne. Aber warum man das alles macht, hat mir damals niemand erzählt.
Mhm.
Ja, das habe ich sehr, sehr, sehr viel später erst rausgefunden, dass es eigentlich nur darum geht, nicht mehr Energie aufzunehmen, als du auch tatsächlich verbrauchst. So. Ich glaube, wenn mir das jemand früh genug, gut genug erklärt hätte, dann wäre ich auch mehr gereist. Weil eins ist anstrengend, wenn du fett bist, und das ist Reisen. Ja, du bist weniger agil, wenn du 40 Kilo Übergewicht hast.
Mhm.
Du hast irgendwie das Problem, dass wenn du 10 Kilometer wanderst, dass du dir einen Wolf gelaufen hast, weil deine Oberschenkel so aneinander reiben. Du bist am Schwitzen wie ein Schwein, weil du halt 40 Kilo Übergepäck mit dir rumschleppst. Das heißt, du bist nicht mehr so schön tropentauglich, wie du es eigentlich vielleicht sein möchtest. Und. Du passt nicht so gut in zweiter Klasse Sitze. Du passt erst recht nicht in die Sitze von Bussen, die irgendwo in Südostasien Überland fahren. Das sind so, ja, Das ist tatsächlich, meine Antwort lautet The Demon Haunted World, mehr Reisen und das mit der Energiebilanz. Das finde ich absolut wichtig. Und jetzt bin ich so alt, dass haben wir ja oft, also mein Übergewicht kommt ja, ist ja im Grunde, ist ja eine Verhaltensstörung, dass ich zu viel esse. Ne? Und das habe ich mir aber so lange antrainiert jetzt, dieses Verhalten, dass es eine unfassbare kognitive Anstrengung bedeutet, dieses Verhalten zu ändern. Und ja, je länger du trainieren konntest für ein bestimmtes Verhalten, desto härter wird es halt, das zu ändern. Das heißt, wenn du diesen Ratschlag mit der Energiebilanz sehr, sehr früh kriegst und auch verstehst, dann kannst du das, in Anführungszeichen, das richtige Verhalten, also das gesunde Verhalten, schon anfangen, sehr früh zu lernen und hast dann hinterher nicht mehr so das Problem, das umlernen zu müssen. Ja, das hätte man mir mit 20 sagen sollen alles. Mm. Und ich wäre mit 20 auch schon schlau genug gewesen, das zu verstehen.
Glaubst du heute?
Glaub ich heute? Ich überlege gerade, ich gucke gerade, ich habe Abi mit 21 gemacht. Ja, doch, da hätte ich verstanden. Alleine der Elitengedanke, der da drin steckt, diesen Erkenntnisvorsprung zu haben, ne? Wie kann man eigentlich Sinn von Unsinn unterscheiden? Warum ist der Heilpraktiker ein Scharlatan? So, diese Sachen. Das ist ja ein Erkenntnisvorsprung. Und wir waren damals, ne, Gymnasiasten, haben uns für was Besseres gehalten, ne, wie das so ist, Anfang 20. So, ja, ey, die Welt steht uns offen, ne? Wir werden hier in Zukunft die Regierungsgeschäfte führen und die Konzerne leiten und was man sich dann alles für einen Scheiß einbildet. Ich glaube, diese Dinge, also das mit dem Reisen ist ja dann im Grunde nur so ein Beifang wäre das gewesen. Aber ich glaube, diese Dinge, wie betrachtet man eigentlich, wie scheidet man Sinn von Unsinn und wie ist das eigentlich mit dem Fettwerden? Das wäre ein so großer Erkenntnisvorsprung gewesen, dass ich mich damals für so mega schlau gehalten hätte, dass ich das sogar gerne inkorporiert hätte alles. Mm. Was aber wahrscheinlich Zufall gewesen wäre. So. Also halt auch gespeist aus eigentlich einer völlig idiotischen Haltung, die man mit 20 normalerweise hat, ja.
Naja. Nächste Frage.
Die kommt von Martin und der möchte Gott nicht anrufen und fragt, was kann ich als Atheist tun, statt beten, um rauszulassen, dass ich an andere denke, wenn sie es gerade schwer im Leben haben?
Anrufen, sagen, hey, ich denke an dich, alles klar bei dir, wenn kein Bock auf Telefon, Karte schreiben, Care-Paket schicken, es gibt so vieles.
Ich glaube,
oder meinte, wie er diesen Ding Ausdruck verschaffen kann für sich selber, also ohne mit demjenigen kommunizieren zu müssen.
Das glaube ich. Ich glaube, wie kann man das für sich, genau.
Ja, man könnte zum Beispiel ein Gedicht schreiben, man könnte ein Musikstück komponieren, man könnte das einfach so aufschreiben, ohne dem eine große ästhetische Form zu geben, zum Beispiel in Form eines Journaleintrags oder Tagebucheintrags. Keine Ahnung, vielleicht in einer Meditation. Vielleicht 10 Minuten meditieren und an diese Person denken.
Ich bete nicht, ich habe nie gebetet, ich habe eine gewisse Vorstellung davon, was das ist. Aber wenn ich 10 Minuten über diese Person meditiere, fehlt dann nicht ein Abschluss. In der Art, dass du sagst, so, jetzt habe ich dir erzählt, lieber Gott, danke, tschüss. Weil wenn ich 10 Minuten über eine Person meditiere, dann ist das ist dann so eine Wolke, die wabert so rum. Ja?
Und aber im Grunde fehlt doch dem Meditieren einfach nur das Amen. Ja. Also warum nicht einfach Om sagen? Es ist ja auch eine Art von Schluss- und Anfangsformel.
So nehme ich, nehme das aber dann nicht so wahr, als würde ich es ja, wenn ich, vielleicht habe ich auch eine viel zu naive Vorstellung vom Gebet, aber meine Vorstellung vom Gebet ist, ich erzähle dem lieben Gott, was Sache ist, so. Pass
ja,
mal
genau.
Auf.
Ich, blablabla, du sagst ihm einfach, ne?
Subjekt, Prädikat, Objekt,
Herzen.
Hier, Klimax, These, Antithese, Klimax, Pointe, Schluss, danke, tschüss, so. Und dann ist ja das Ding abgeschlossen in sich.
Ja.
Und das kriege ich mit der Meditation aber nicht hin, weil die bleibt ja offen.
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine Frage der eigenen Absicht, die man sich da, mit der man da rangeht. Man kann ja sagen, so, jetzt diese Meditationssession, die ich jetzt mache, die dauert 10 Minuten und die ist komplett dieser Person gewidmet und dann ist das Ding vorbei.
Ja.
Das kann man sich doch vornehmen. Das ist ja nicht so, dass es die Essenz vom Meditieren ist, dass es halt so waberig ist und so wabert. Und, also da kannst du ja beliebig. Nimm eine Klangschale, hau gegen die Klangschale und dann ist das Ding vorbei, wenn der Ton abgeklungen ist.
Ja. Da ist halt die Idee dahinter ist halt, dass man zu sich findet.
Mhm.
Und vielleicht ist der Abschluss dann tatsächlich, dass man zu sich gefunden hat und zumindest vielleicht so gut wie möglich eindeutig hat, wie man für die andere Person empfindet.
Ja.
Das könnte so ein Moment sein. Ja. Ronny fragt, warum enthalten Kochrezepte eigentlich immer viel zu viele Zutaten?
Ja, weil der Koch demonstrieren will, dass er nicht nur mit Wasser kocht, sondern ja, ist doch so.
Ja.
Ja, was hat er sonst für einen Mehrwert gegenüber Mama?
Ja.
Die immer lecker kocht.
Naja, er also, ich denke gerade, also die Sachen, die Kochrezepte, die ich so kenne und die ich wirklich sehr, sehr gut finde, da sind halt überhaupt nicht viele Zutaten drin.
Mhm.
Sondern das sind meistens nur so 3 oder 4. Die dann aber gerne mal Dinge sind, von denen ich noch nie vorher gehört habe, geschweige denn, wo ich sie bekommen könnte.
Mhm. Ja, das ist das Problem, dass man die Sachen so schwer
ja.
bekommt. Und wenn man für jede Zutat in einen anderen Laden muss und die Läden sind auch noch weit voneinander weg und dann musst du immer so große Mengen davon gleich kaufen.
Mhm.
Früher bei Amazon war das ja immer so. Da hat man irgendwie ein indisches Gewürz gebraucht aus einem exotischen Rezept und das gab es halt in der ganzen Stadt nicht. In diesen ganzen Asialäden konntest du lange suchen. Und dann bei Amazon aber im 5-Kilo-Paket. Und dann bist du halt mit diesem scheiß Gewürzsack gestraft und kannst damit halt nichts anfangen.
Ja. Ja. Das ist eigentlich mein viel größeres Problem, auch die Verfügbarkeit einzelner Zutaten.
Ja.
Und ich glaube auch, das ist halt, mein Gott, das Leute, die Kochrezepte veröffentlichen und herstellen und sich ausdenken, das ist halt auch wie ein Bild malen. Die tun hier noch was dran und da noch was dran und die kennen halt einfach auch mehr Zutaten und können sagen, okay, da würde noch so ein Twist fehlen und so. Also, ja. Vielleicht sollte man einfach aufhören, sowas zu Hause nachmachen zu wollen. Wahrscheinlich ist das eher das Problem, sondern vielleicht sollte man es einfach als Pornografie betrachten und sagen, ich gucke mir das an und das hört sich sehr lecker an und das sieht sehr lecker aus und die Menschen, die es da gerade essen im Fernsehen, die sehen alle sehr glücklich aus. Ich mache mir jetzt eine Bratwurst oder so.
Ja.
Ja, oder man kauft sich halt ein Kochbuch, wo das nicht so ist. Also jetzt mache ich mal Werbung für ein Buch, das ein Freund von mir geschrieben hat, der heißt Stefan Paul, den habe ich zum Buch auch mal interviewt. Das Buch heißt Kochen. Und der hat halt gesteigerten Wert darauf gelegt, dass du sämtliche Zutaten auch im ganz normalen Supermarkt kaufen kannst.
Mhm.
Und da sind halt trotzdem tolle Rezepte drin, aber da sind halt auch Bratkartoffeln drin.
Ja, ist doch super.
Ja, ja. Also, das ist echt ganz cool. Der Martin ist interessiert. Mit wem würdet ihr gerne mal 2 Stunden ganz exklusiv reden, diskutieren oder musizieren?
Mhm. 2 Stunden lang. Reden, was war das zweite? Diskutieren?
Oder musizieren.
Oder musizieren. Da fällt mir sofort jemand ein. Das ist gerade ganz aktuell bei mir, dieser Wunsch. Es gibt einen Schlagzeuger auf YouTube, der nennt sich Delta Empire. Mhm. Und der ist anonym. Der trägt in allen seinen Schlagzeugvideos eine Maske, die ihn vollständig verhüllt. Niemand weiß, wer dieser geniale Schlagzeuger ist. Mhm. Es gibt Vermutungen, dass es sogar eine Frau sein könnte. Es gibt Vermutungen, dass es jemand ist, der schon sehr berühmt ist, der schon längst eine Schlagzeuggröße in irgendeiner bekannten Band ist, der sich aber aus irgendwelchen Gründen da verhüllt. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist ein genialer Schlagzeuger und er macht so Drumcovers von Depeche Mode Tracks und Moderat und Slayer und Slipknot, alles mögliche und ein Drumcover. Also du hörst halt den Originaltrack, aber der trommelt da noch drauf.
Mhm.
Und ich finde das so unglaublich geil. Also das ist für mich ein Hochgenuss, das anzuhören. Und Schlagzeug gehört zu den Instrumenten, die ich sehr, sehr gerne auch lernen würde. Ich habe zwar überhaupt nicht die Bedingungen dafür in meiner Wohnung und so, aber das ist einfach ein Wunsch. Und
da gibt's doch so elektronische Schlagzeuge,
ja, ja.
Die dann nicht so die Nachbarn.
Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, aber dieser Wunsch, der reift in mir noch heran. So. Mhm. Und ich hätte gerne von Delta Empire Schlagzeugunterricht. Das würde ich mir wirklich sehr, sehr gerne wünschen, von diesem Menschen die Basics erklärt zu bekommen. Weil der macht das so gut, der hat's im Blut. Ich kann das gar nicht ausdrücken. Also ich will nicht von mir behaupten, dass ich Ahnung habe von Drumming. Weiß ich nicht, aber ich spüre einfach, wie gut das ist. Mhm. Ja, das ist, was mir gerade spontan einfällt. Und bei dir so?
Angela Merkel.
Echt?
Ja. Echt?
Also, so zum Thema oder was? Ich frag mich gerade, wie du mit der redest. Also würdest du gerne einen Podcast mit der machen?
Das würde ich auch gerne machen, aber zuvorderst würde ich mich gerne mal 2 Stunden mit Angela Merkel einfach unterhalten. Ich würde gerne mal mit Angela Merkel reden. Und zwar so, dass es auch hinterher nicht öffentlich wird. Ich würde echt, Ich habe so viele Fragen an Angela Merkel, mit der würde ich gerne mal reden. Also wirklich, also Interesse geleitet. Mhm. Also ich würde
also
gerne,
nicht Häme geleitet.
Nein, überhaupt nicht. Also nicht so, wie ich das gerne mit dem Chefredakteur der Bild-Zeitung zum Beispiel mal machen würde, mit ihm zu reden, sondern ganz, ganz anders. Ja. Also die Frau fasziniert mich. Also sowohl menschlich als auch politisch, als auch in der Kombination von beidem. Weil sowas, ich sehe sowas sonst nirgends. Ich finde das faszinierend. Und jetzt gerade durch diese Pandemie, die 2020er Pandemie, mal gucken, welche als nächstes kommt, gerade in dieser Pandemie fand ich die umso faszinierender, mit welcher Ruhe die da durch ist.
Wahnsinn, oder?
Also, ja. Und dann regen sich immer alle auf, die Merkel, die macht nicht genug für mich und meinesgleichen, das ist ja immer so, so geht halt Politik. Also ich bin sehr fasziniert davon, wie man angesichts der Zwänge, denen man ausgesetzt ist, wenn man nicht nur Bundeskanzlerin ist, sondern auch noch in der CDU, wo sie ja nicht sein müsste, also die könnte ja wahrscheinlich parteilos antreten und alle würden sie wählen, ich jedenfalls. Angesichts der Zwänge, denen man ausgesetzt ist als Bundeskanzlerin und dann auch noch als CDU-Parteimitglied, ich finde, das hat was Übermenschliches. Ja? Und zwar nicht so wie Helmut Kohl früher, der einfach immer nur Geld gezahlt hat. Ne? Kohl hat ja immer nur bezahlt. So, Kohl hat alle Probleme mit Geld beworfen und dann hat das funktioniert. Ja. Schröder danach hat überhaupt nichts gemacht, sondern einfach nur mal rumgeblurkt, hat auch funktioniert und der hatte auch keine echten Probleme, außer Hartz IV. Aber jetzt die Merkel, also ich würde darunter zusammenbrechen, diese Entscheidung treffen zu müssen, die bisher so getroffen hat in den letzten 15 Jahren. Und da würde ich mich gerne mal mit der drüber unterhalten. Ich würde dann auch tatsächlich gerne so, sagen Sie mal, also was sie natürlich nie erzählen können würde, aber trotzdem würde ich es fragen. Ich würde auch sagen, was genau wissen Sie eigentlich von Ihren Geheimdiensten? Also was genau sagen die Ihnen? Ja, was, wenn der Bundesnachrichtendienst irgendwie, da wird es ja auch sowas geben wie so ein wöchentliches Briefing oder irgendwie sowas. Was steht da drin? Was reden Sie mit denen? Ich würde gerne so tief mal auch in diesen Beruf reinblicken. Und gleichzeitig halt würde ich gerne durch die Augen von Angela Merkel da reingucken, weil ich glaube, dass die da anders drauf guckt, als irgendwie einer ihrer männlichen Konkurrenten das jemals könnte, weil ich glaube, die ticken ganz anders, diese Laschet, Merz, wie sie heißen. Ich glaube, ich habe bei Angela Merkel nicht das Gefühl, dass es der darum geht, Macht auszuüben. Mhm. Worum es allen anderen Politikern zu gehen scheint. Und das finde ich das Faszinierende. Darum würde ich wahrscheinlich, genau das ist es eigentlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass es ihr darum geht, Macht auszuüben. Und genau darum würde ich mit ihr gerne mal über die Macht reden, die sie ausübt.
Ja, vielleicht das hat ja jemand Connections.
Sie wird nicht drüber reden können. Ja. Vermute ich mal. Wahrscheinlich wird sie drüber reden wollen. Das wird sie mit ihrem Mann hoffentlich auch tun. Mhm. Weil irgendeine Art von Supervision muss sie haben. Sonst, glaube ich, verliert man den Verstand. Das fände ich wirklich faszinierend. Also, ja. Und wie gesagt, ich werde ja dann auch nächstes Jahr, wenn es dann auf die Bundestagswahl zugeht, eine Kampagne Merkel muss hin starten. Weil ich möchte bitte nicht diese anderen Bleppus, die sich da gerade warm laufen, auch nur in die Nähe der Macht kommen sehen. Franziska schreibt und möchte von uns wissen, ob es moralisch in Ordnung ist, den Kontakt zu einer an Borderline erkrankten Person konsequent abzubrechen, obwohl diese zur engeren Familie gehört. Franziska ist hin und her gerissen, also sie schreibt noch große wie kleine, nachvollziehbar wie völlig abstruse Lügen, Manipulation, Ignoranz, Bitten um Geld ohne Rückzahlung sind an der Tagesordnung. Franziska ist hin und her gerissen. Borderline ist eine Krankheit, für die der Erkrankte nichts kann. Dennoch schadet er seinen Mitmenschen und verursacht Schmerz, was er selbst aber nicht wahrnimmt. Sachliche Diskussionen funktionieren nicht, da die Person von der Richtigkeit ihrer Hirngespinste fest überzeugt ist. Würdet ihr den Kontakt abbrechen oder zur Bedingung machen, sich in eine Therapie zu begeben? Nutzt das überhaupt was?
Franziska, ja, unbedingt eine Therapie machen. Vielleicht sogar nicht nur als Betroffene, sondern, also nicht nur diese Borderline, am Borderline erkrankte Person sollte das machen, sondern vielleicht auch Familienmitglieder, die mehr mit ihr zu tun haben. Denn so etwas hilft definitiv und erwiesenermaßen. Und ich weiß, wie anstrengend solche Leute sein können. Also mein Kontakt zu einer Borderline-Person war nur gering. Das war eine Frau, die ich mal auf Twitter kennengelernt habe, und ich wollte mich die ganze Zeit mit ihr treffen, und das ist daran gescheitert, dass sie das Hirngespinst hatte, dass ich sie nicht leiden kann und dass ich sie sowieso nur vorführen will und mich über sie lustig machen will. Was ich komplett absurd finde. Wir haben ja sowieso ganz lange gebraucht, um uns aneinander anzunähern. Und ich dachte, das Vertrauen wäre da, weil ich bin auch ein absolut freundlich, nett agierender Mensch. Ich habe dir nie irgendetwas getan. Und dann kam die mir immer mit solchen aus der Luft gegriffenen Theorien darüber, was für ein böser Mensch ich bin und wie ich sie nur ausnutzen will und keine Ahnung was. Und da ist mir klar geworden, die glaubt wirklich dran. Das ist nicht einfach nur so attentionmäßig, dass sie gucken will, wie ich reagiere. Nein, die war überzeugt davon. Die war auch überzeugt von anderen Feinden, die gegen sie agieren und so. Und es ist komplett unmöglich, meiner Meinung nach, zu so einer Person eine gesunde Beziehung aufzubauen. Das geht nicht. Das kann nicht für Bekannte funktionieren, nicht für Freunde funktionieren, und für Familienmitglieder kann es schon gar nicht funktionieren. Und das Mindeste, was man da tun kann, ist für ein Verständnis zu sorgen, also dass die Familie versteht, wie diese Krankheit funktioniert, um sich nicht angegriffen zu fühlen, wenn ein Angriff stattfindet oder sowas. Und das Tollste wäre natürlich, wenn die Person selber erkennt, dass es vielleicht sein könnte, dass eine Therapie helfen könnte, dass es vielleicht sein könnte, dass die Wahrheit im Kopf nicht der hundertprozentigen Wahrheit entspricht.
Ja, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, und genau das ist wahrscheinlich auch das Problem an dieser Persönlichkeitsstörung. Ich würde dazu raten, jeglichen Kontakt sofort abzubrechen. Mhm. Weil du extrem schnell in eine Co-Abhängigkeit rutschst.
Ja.
Weil du extrem schnell selber therapiebedürftig, wenn nicht sogar.
Und deswegen sage ich, die ganze Familie sollte sich in Therapie begeben.
Ja, dazu muss man dann aber auch, also um das zu tun, muss man aber auch erstmal identifizieren, ob es einem diese Anstrengung wert ist, ob es, ne, weil das, du bezahlst da einen Preis, wenn du eine Beziehung, ich habe zwei Beziehungen mit Borderlinerinnen gehabt. Es gibt ein sehr gutes Buch, das übrigens hilft, einfach auch mal dir zu erklären, was es eigentlich heißt, langfristig in Beziehung mit Borderlinern zu sein. Mhm. Das Buch heißt Schluss mit dem Eiertanz. Einen Link tue ich in die Shownotes. Mhm. Ich war mit einer Borderlinerin zusammen, habe die ganze Zeit nicht wirklich verstanden, was da passiert, bis mir jemand dieses Buch empfohlen hat und gesagt, lies das mal. Da steht drin, was gerade mit dir passiert. Und danach habe ich die Beziehung beendet. Mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob das fair ist oder fair gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das gerecht gewesen ist. Ich weiß auch nicht, ob der Rat, den ich da gebe, solche Beziehungen gar nicht erst einzugehen, fair ist. Sicherlich leiden natürlich die Borderliner darunter. Aber es leiden halt auch die anderen darunter, die mit denen in Beziehung stehen. Und ich sehe, gut, es ist zu lange her, dass ich mich noch qualifiziert äußern könnte. Es ist über 10 Jahre her, dass ich die letzte Borderline-Beziehung beendet habe. Aber ich habe damals keine Möglichkeit gesehen keine Möglichkeit gesehen, dass sich das irgendwann mal ändern wird, dass sich das irgendwann mal so weit verlifestylen wird im Borderliner, dass er auch eine Distanz dazu entwickeln kann und du auch mit ihm darüber reden kannst. Das hat nie funktioniert. Und ich Also es gab auch Therapeuten, ne? Es gab, also beide waren in Therapie und die eine, die hat ständig den Therapeuten, die Therapeuten gewechselt, weil die ja Arschlöcher sind, weil die ja keine Ahnung haben. Ja, das heißt, die haben im Grunde hat sie ihre Erkrankung mit in die Therapie genommen, wo sie nicht an ihrer Erkrankung arbeiten konnte, weil der Therapeut ihr gesagt hat, du bist krank. Also weißt du so, also das ist dann, du bist wirklich in so einem Teufelskreis. Und ich habe damals für mich entschieden, das mache ich nicht mit. Du hast ja in so einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, in so einer Beziehung, du hast ja immer die schönen Momente und du hast die schrecklichen Momente. Die schönen Momente sind so extrem schön, dass sie diese extrem schrecklichen Momente gut wettmachen können. Aber diese extrem schrecklichen Momente hast du halt trotzdem und die begraben sich wesentlich tiefer ein als die schönen Momente. Und daher kommt das dann halt, dass du hinterher möglicherweise eine Therapie machen willst. Und ich habe damals gesagt, die schrecklichen Momente in diesen beiden Beziehungen waren derart schrecklich, dass ich nicht bereit bin, diesen Preis zu zahlen für die schönen Momente, die wahrscheinlich zu den schönsten Momenten meines Lebens gehört haben. Und trotzdem war mir der Preis zu hoch und darum habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht. Ich beende sowohl diese Beziehung und danach nochmal eine Beziehung. Danach habe ich mir dann mal überlegt, wie es eigentlich kommt, dass ich zweimal eine Beziehung mit einer Borderlinerin eingegangen bin. Um dann festzustellen, dass ich das in meinem Leben sogar schon öfter gemacht habe. Das heißt, ich im Grunde habe ich dann auch im Umgang mit Borderlinern ein Problem, denn habe ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die dann von den guten Momenten der Borderline sehr gut bedient wird, sodass man dann irgendwie sehr schnell in so eine gemeinsame Schwingung kommen kann. Ne? Fand ich schon ganz interessant. Passiert mir mittlerweile interessanterweise auch nicht mehr, dass ich dass ich mich spontan in Borderlinerin verknalle. Das ist mir zum Beispiel sehr viel passiert. Das ist irgendwie raus, seit ich darüber mal Zeit hatte, ein Jahrzehnt nachzudenken, was da eigentlich los war. Und seitdem ist natürlich aus meiner Erfahrung gespeist, auch aus meiner Persönlichkeit gespeist. Ich neige ja zu so einer gewissen Gnadenlosigkeit auch. Aber mein Rat ist immer, brich den Kontakt ab, mach das nicht. Du hast nur dieses eine Leben. Und wenn du Pech hast, wird dir ein großer Teil dieses einen Lebens, das du hast, durch die Beziehung zu einer Borderline-Person zerstört.
Ja, und das Gleiche.
Da habe ich auch schon bei zugeguckt. Und das ist nicht schön, ja, dass da wirklich, ja doch, zerstört, das Leben zerstört. Also über ein Jahrzehnt des Lebens regelrecht zerstört, inklusive dem finanziellen Ruin, dem psychischen Ruin, also unglaublich, was ich da, das ist, ja. Und ja, man kann das den Borderlinern nicht vorwerfen, aber man kann sie auch nicht retten.
Ja, und das Gleiche gilt übrigens für Narzissten. Kontakt zu Narzissten sollte man auch knallhart abbrechen. Es gibt ja durchaus charmante Narzissten. Ja, das ist ja der Grundzug der Narzissten, dass sie so unglaublich charmant und anziehend sind. Und bei manchen ist es noch okay, im Rahmen so, und bei anderen ist es richtig scheiße. Und da braucht man überhaupt keine Hoffnungen haben, dass die sich ändern. Wenn man das ein Jahr mitgemacht hat, ich spreche auch aus Erfahrung, dann merkt man, dass das nicht änderbar ist. Da dringt einfach nichts vor zu diesen Leuten. Also ja, ich bin auch absoluter Fan des Trennungsansatzes.
Und wie gesagt, wenn man sich aus welchen Gründen auch immer dazu entscheidet, ich bleibe in einer Beziehung zur Borderline-Person, Schluss mit dem Eiertanz, wenigstens mal lesen, weil der Autor erklärt ganz gut, was das für Konsequenzen hat. Der sagt halt, wenn du das machst, sei dir darüber im Klaren, dass dein Leben ab sofort so und so und so und so und so aussehen wird. So, das heißt, du musst dich erstmal, und das machen, glaube ich, viele falsch, die sagen halt, ja, aber mit mir fühlt er sich ja so gut.
Ich werde diejenige sein, die ihn errettet aus seiner Mauer.
So weit das meine ich gar nicht, sondern einfach dieses, ja, aber es ist ja eigentlich gut, es tut ja auch mir gut, es ist manchmal schrecklich, aber und in der Beziehung sein ist ja auch schön, und was man sich dann alles so erzählt, dass ich glaube, eins der größten Probleme ist, wenn du in eine Beziehung zu einer Borderline-Persönlichkeit eingehst oder zu einer Borderline-Person eingehst, dass du überhaupt nicht weißt, auf was für eine Art von Beziehung du dich einlässt, weil es ist eine andere Art von Beziehung als alles, was du sonst gewohnt bist. Und das musst du dir erstmal erklären lassen, was das für eine Art von Beziehung ist, damit du überhaupt eine autonome Entscheidung, eine überhaupt sinnvolle Entscheidung treffen kannst. Alles andere ist ein Hineinstolpern in ein Leben, aus dem du nur unter größten Anstrengungen wieder rauskommst. Das ist auch nicht wie einfach Schluss machen. Ein Borderliner verlassen ist nicht einfach Schluss machen. Mhm. Das ist im Zweifelsfall, löst du damit erst recht einen Krieg aus.
Ja.
Ja, und der hält dann lange an.
Ja.
Also da, ja, du merkst, ich bin da gebrannt. Ja. Also ich rate nicht grundsätzlich, doch ich rate grundsätzlich davon ab, eine Beziehung zu Borderline-Personen einzugehen, egal welcher Art diese Beziehungen sind. Weise aber darauf hin, dass das aus meinen extrem schlechten Erfahrungen gespeist ist, die ich selber hatte und die ich bei Freunden erlebt habe. Und empfehle aber, egal wem, dieses Buch mal zu lesen oder irgendein anderes Buch, das erklärt, wie Beziehungen mit Borderlinern überhaupt ja strukturell geführt werden können.
Mhm.
So. Ach, schön, zum Schluss der Sendung nochmal so was richtig Hässliches.
Nee.
Herrlich, schlechte Laune verbreiten. Ich guck mal, was die nächste Frage ist. Oh!
Ja, aber die machen wir noch.
Komm. Johannes fragt: Wie steht ihr zu Paintball, Lasertag und ähnlichen Spielen, bei denen Krieg nachgespielt wird?
Ach,
wie sieht's mit Computerspielen aus? Ich bin mir recht sicher, dass die sogenannten Killerspiele keine Amokläufe erzeugen, aber es ist doch schon unmenschlich, zur Unterhaltung das Ermorden von Menschen zu simulieren. Oder?
Ja.
Das sind die besten Fragen. Das ist keine Frage, das ist ein Statement. Oder?
Ja, aber diesem Statement. Kann es sein, dass, also diesem Statement schließe ich mich an, aber das ist einfach meine persönliche Sicht. Mir geben diese Spiele nicht, mich stoßen diese Spiele ab und auch Paintball und sowas, das ist alles, das entspricht meinem Naturell einfach überhaupt nicht. Aber ich kann verstehen, dass anderen Leuten das Spaß macht und dass es auch Leute gibt, die sich davon distanzieren können und dass es Leute gibt, bei denen das zu keinerlei Aggressionszunahme oder sowas führt. Also das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Fühle-Meinung.
Ich kann nicht verstehen, dass das irgendjemandem Spaß macht. Bei Computerspielen kann ich es noch nachvollziehen, weil das auf einer Abstraktionsebene passiert, die, selbst wenn das fotorealistische Bilder sind, auf die man da schießt, das ist eine Abstraktionsebene nach draußen. Also das hat nichts damit zu tun, was im echten Leben passiert. Wer da mit einer Pumpgun rumläuft im Computerspiel und damit gut umgehen kann, dem kannst du mal so ein Ding in die Hand drücken. Der wird sich als erstes wahrscheinlich die Schulter prellen und wird sich wundern, dass es sehr, sehr laut ist und komisch riecht. Mhm. Von daher habe ich mit so Computerspielen, die machen mir selber keinen Spaß. Ich finde Paintball, auch Lasertag, äußerst problematisch. Und ich finde, jeder, der Spaß daran hat, sowas zu machen, sollte sich als erstes mal fragen, warum er Spaß daran hat, Projektile auf andere Menschen abzufeuern.
Naja, ich meine, wenn wir Animal Crossing zocken, dann zielen wir ja auch mit dem Kescher auf Insekten und werfen die Angel aus. Da geht es ums Treffen. Das macht einfach Spaß, etwas im Visier zu haben und zack zu machen.
Und das muss ein Mensch sein.
Nein, muss es eben nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass Leute
schon.
Ja,
beim Lasertag auch.
Ja, ja, natürlich. Das Ziel ist der Mensch. Aber ich glaube, der Spaß dran, das ist einfach nur Ziele treffen.
Warum gehen diese Leute dann nicht auf den Schießstand und schießen auf Scheiben? Ich habe ein großes Problem damit, auf andere Menschen zu feuern.
Genau. Und ich, ja.
Also auf ja, echte und, Menschen. Computer,
genau, und
kein
ich,
Problem.
Ich würde das nämlich nur unter diesem Gesichtspunkt ein bisschen milder betrachten. Wenn man sagen würde, naja gut, die machen halt das, was alle irgendwie mögen, auf irgendwelche Ziele treffen. Aber du hast vollkommen recht, dafür muss man nicht Paintball spielen oder nicht mal Counter-Strike, sondern da kann man wirklich zu Animal Crossing und
ja, das ist genau,
und dann die Libellen fangen.
Genau, man sollte sich dann, also man kann ja sagen, weil ich es geil finde, weil es mir egal ist, es gibt da Antworten drauf. Aber die Antworten, die ich kriege, wenn ich jemanden frage, warum er das macht, sind meistens, also haben meistens noch nicht reflektiert, was da eigentlich passiert. Nämlich, dass du ein Projektil auf einen echten Menschen abzufeuern bereit bist erstmal. Obwohl wissend, dass das zwar den nicht tötet, aber durchaus einen blauen Fleck hinterlassen kann. Das ist sowieso der Umgang mit Waffen, den die Menschen so haben, der irritiert mich sehr. Also auch wenn du Sportschützen fragst, warum sie das machen, erzählen dir viele, dass sie die Technik dahinter so interessant finden, die Waffentechnik so interessant finden. Viele andere erzählen dir, dass sie die Konzentration, die du dafür aufbringen musst, so interessant finden. Und da kann man dann halt auch sagen, naja, wenn es dir darum geht, diese Waffentechnik interessant zu finden, dann kannst du ja, dann musst du ja halt nicht unbedingt Feuerwaffen benutzen, sondern kannst auch andere Waffen benutzen, die auch genau. Waffentechnik und nicht so gefährlich sind. Oder du überlegst dir mal, was denn daran eigentlich das Faszinierende ist, ist vielleicht die Feinmechanik. Warum beschäftigst du dich dann nicht mit Uhren?
Ja.
Wenn du findest, dass die Konzentration beim Feuerwaffenschießen so ein interessantes Ding ist, warum meditierst du dann nicht?
Ja, oder warum machst du nicht Bogenschießen? Bogenschießen ist so geil, also ohne auf Rehe oder so zu schießen.
Das ist ganz interessant, Bogenschießen ist so das linke Feigenblatt oder das grüne Feigenblatt des Projektile auf Menschenfeuerns. Also die Bogenschützen, die ich kenne, ne, die werden dir auf 30, 40 Meter Distanz einen größeren Schaden zufügen können als die Pistolenschützen, die ich so kenne.
Ja.
So, da, ne, das ist halt auch so. Ich frage mich dann immer, es ist ja okay, weißt du, man kann ja Bogenschießen, du kannst alles machen, was du willst, aber ich habe oft das Problem, dass ich den Eindruck habe, dass die Leute gar nicht wirklich reflektieren, warum sie das machen. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass jemand ballern geht, weil er ballern geil findet.
Ja.
So. Ja, ich mache das, weil ich es geil finde. Weil es ein total geiles Gefühl ist, ein Riesenkaliber aus einer Pistole abzufeuern, weil man sich dann mächtig und stark und geil fühlt. Finde ich völlig in Ordnung. Ja? Aber erzähl mir doch nichts von der Waffentechnik, die dich so fasziniert.
Ja.
Erzähl mir nichts. Und erzähl mir nichts von der Konzentration, weil dann kannst du auch Golf spielen, da musst du dich auch konzentrieren. Und da musst du noch wesentlich mehr Parameter bedenken, als beim Schießen auf der Bahn, wo du auf 25 Meter 9 Millimeter Pistolen benutzt. Und das große Problem, was ich habe, da habe ich sogar schon mal, das große Problem, was ich habe, ist, auf andere Personen zu schießen. Ich finde das unvorstellbar.
Ja.
Und die machen das, ja? Ziehen sich ja irgendwie so lustig an und hüpfen durch den Wald und schießen Farbpatronen aufeinander. Das ist mir.
Naja, das hast du ja auch bei Völkerball. Das habe ich auch nie verstanden, was an Völkerball eigentlich so spaßig sein soll.
Die Macht, die du hast, wenn du mit 15 schon so gebaut bist wie ich. Ja.
Ja.
Das ist das Tolle an Völkerball. Völkerball fanden immer nur die gut, die mit 15 schon 1,80 Meter groß waren.
Ja.
Zumindest in meiner rückschauenden Wahrnehmung. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Aber das war so. Ich habe Völkerball immer gerne gespielt, weil ich bei Völkerball gut war. Ja. So, weil ich halt Wumms im Arm hatte, aber nicht so schnell laufen konnte. Du spielst halt Völkerball und donnerst die anderen weg.
Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt weg.
Wir müssen
die Sendung augenblicklich.
Augenblicklich
jetzt. Sofort.
Die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esorell. Wie geht es uns denn heute?
Mir geht's super. Ja, überraschenderweise. Es geht mir toll. Gut. Nein, was sagt, es geht mir toll, sagt man das.
Es geht uns Gold. Es geht uns doch Gold. Mir geht es auch gut, denn ich bin verheiratet und es mangelt mir gerade an nichts, noch nicht mal an Schnapspralinen.
Prächtig, gut.
Prächtig. Alexandra Tobor, vielen Dank.
Ade.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Das hätten wir. Hat deine Aufnahme geklappt?